Hallo zusammen zum Enjoy Your Bike Podcast. Heute bin ich hier mit meinem Kumpel Ole Bock. Wir waren zusammen beim Alp Extrem und wir hatten uns auf der Autofahrt schon so viel zu erzählen und während der Fahrt so viel zu erzählen. Und wir haben schon ein kleines Video hochgeladen bei YouTube, das verlinken wir auch unten mal, das könnt ihr euch mal angucken. Und haben uns gedacht, naja, eigentlich muss man mal bei den extremen Bedingungen mal so einen Race-Bericht her. Und die beste Szene in dem Video ist eigentlich die, die ich gar nicht so richtig aufnehmen wollte, wo du dann irgendwann gesagt hast, das war das härteste Rennen, was du je mitgemacht hast.
Ja.
Ist das jetzt nach 3 Tagen, 4 Tagen, wo es vorbei ist, immer noch so?
Das ist auch nach wie vor genauso. Also das würde ich einfach so sagen. Das hat sich nicht geändert. Und selbst wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt und in Ruhe das nochmal Revue passieren lässt, muss ich sagen, es war einfach, also bedingt durch die Wetterbedingungen, wirklich das Härteste, was ich jemals in meinem Leben, in meinem Sportler- und Rennradleben jemals gemacht habe.
Aber du hast ja auch schon viel gemacht oder wir ja auch viel zusammen schon. Also das ist schon eine krasse Aussage, weil ich kenne das so, in so einem Wettkampf sagt man das denn mal so schnell, so wie ich jetzt letztes Jahr in Köln diese Nummer, da gab es mal so einen Ironman, so einen Ironman ohne viel Laufen am Ende, wo man nur 14 Kilometer gelaufen ist, bin ich auch ins Ziel gekommen und habe gedacht, boah, so eine Scheiße mach ich nie wieder und das war das Schlimmste und nach 3 Tagen war es wieder okay.
Das würde ich jetzt nicht so sagen, dass ich es nicht wieder mache, dass es so extrem war. Ich wundere mich sowieso, geht dir ja bestimmt nicht anders, dass wir es so gut überlebt haben, es mal so zu sagen, und dass wir eigentlich auch am Montag ja schon auf der Rückfahrt eigentlich keine großen Probleme hatten, uns zu bewegen und alles gut. Es war ein Gefühl für mich wie 200 Kilometer Rad gefahren, aber es war jetzt nicht so extrem, wie es eigentlich den Tag durch die Hitze war. Das kann ich nicht sagen, aber so das Gesamte mit der Wärme, mit der Hitze, mit der Sonneneinstrahlung, muss ich für mich sagen, war das Härteste, was ich jemals so an einem Stück auch durchgezogen habe.
Ja.
Da ändert sich wirklich nichts für mich dran.
Du warst ja schon, und das obwohl du da schon öfter warst und auch schon längere Strecken gefahren bist, ne?
Ich war insgesamt jetzt das dritte Mal da und bin die anderen beiden Male die 260er-Runde komplett gefahren.
Okay, das wahrscheinlich auch ein bisschen schneller als jetzt, weil einem das nicht so dieser Stecker mit der Wärme gezogen
natürlich,
wurde.
Natürlich. Und da waren sicherlich auch so noch ein paar Fehler dabei, dass wir es sehr, sehr schnell angegangen sind, die ersten 50, 60, 70 Kilometer. Und dass ich eigentlich schon am Anfang wir haben die erste Verpflegung hier ausgelassen und haben dann die zweite zur ersten gemacht.
Ja.
Und da muss ich schon sagen, da hatte ich nicht viel Aufenthalt. Da warst du ja leider schon auf deinem Sondertrip unterwegs.
Ja, da kommen wir später zu.
Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass das alles vielleicht für das, was vom Wetter her noch angesagt war, schon ein bisschen zu viel war und eigentlich zu offensiv gedacht war.
Na, was ich mir vorstellen kann, dass wir vom Kopf her das deshalb unterschätzt haben, weil wir morgens bei extrem entspannten und kühlen 15 bis 17 Grad losgefahren sind.
Ja.
Dass wir dann hinterher mal irgendwann so 20 bis 30 Grad mehr haben teilweise auf dem Tacho, war angesagt, aber man hat der Kopf blendet das natürlich aus, weil in dem Augenblick haben wir uns noch wohlgefühlt.
Ja, es kommt natürlich einiges zueinander. Die Stimmung ist natürlich, finde ich, jedes Jahr immer wieder was ganz Besonderes. Ja. Obwohl es ja auch für mich jetzt einfach jedes Jahr das Gleiche ist. Aber du bist halt vorne an dieser Ziellinie oder an dieser Startlinie vielmehr. Du wartest auf diesen Schuss und du bist einer der Ersten, der da mit hochfährt. Und vor allen Dingen, sie scheuchen dich ja immer wieder gleich erstmal so ein 14% da hoch.
Damit, das ist ja tatsächlich direkt nach dem Start ging's berghoch.
Genau. Aber wenn die Sonne da halt aufgeht, wenn du diese Sonnenaufgangsstimmung hast.
Ja, das war mega. Also ich habe die schönsten Bilder des ganzen Tages, die aufregendsten sind vielleicht die, wo wir da uns ein bisschen gequält haben, aber die schönsten Bilder mit meiner Action-Kamera in dem Video waren die Sonne schräg rein, die Schatten der Fahrradfahrer und so. Da hätte ich einen eigenen Film von machen können, weil das echt eine ganz tolle Stimmung war. Und das war ja wohl auch so dieser Geheimtipp deines einheimischen Kollegen dort vor Ort, mit dem wir da auch ein bisschen zusammengefahren sind. Steht früh auf, seht zu, dass ihr um 5 an der Startlinie steht, damit ihr als einer der Ersten da rauskommt, weil sonst ist das, wie das bei Radmarathon so ist, und stehst du irgendwo hinten, vorne knallt und dann wartest du eine Viertelstunde, bis du losfahren kannst und so weiter. Und das war schon echt toll. Wir sind im Dunkeln am Start angekommen.
Ja, Ja.
Und eine halbe Stunde später im Hellen losgefahren.
Genau.
5.30 Uhr war Startschluss.
Genau.
Und das war so, ich bin ja so ein bisschen weicher, ich schlafe gerne aus, aber das war schon eins der, das war schon eins der Highlights, ne? Inklusive die Stimmung da morgens, inklusive auch lustiger Begebenheiten anderer Fahrer. Also, ja, dass man ja vorher nochmal pinkeln geht, das kenne ich, und dass man sich da so ganz offen hinstellt. Aber einer hat sich da komplett blank gemacht und einfach hingehockt und alle konnten zugucken. Und da standen dann aber auch schon so 200-300 Leute.
Ja, das ist sicherlich, also man muss ja sagen, es ist ja schon, ich fahre ja hier auch die eine oder andere RTF mal mit bei uns im Raum. Und ich finde, es ist halt auch ein komplett anderes Publikum bei dieser Veranstaltung beim Alp Extrem.
Okay.
Es ist ja schon, ja, wie soll ich das sagen? Da ist schon viel Brevet-Szene unterwegs. Das sind so Leute, wie mein, also ich kann das ja mal kurz abreißen. Dahin gekommen bin ich eigentlich durch meinen Kollegen aus Stuttgart.
Ja.
Wir haben mal telefoniert und irgendwann hat er mir erzählt, ja, er ist so Brevet-Fahrer, er macht jedes Jahr die Qualifikation für Paris-Brest-Paris. Da muss man halt einen 200er, einen 300er, einen 400er und einen 600er Brevet fahren, auf sich allein gestellt. Und er nimmt aber nie an dem eigentlichen Rennen teil, weil er von seiner Frau da keinen freikriegt. Das ist vielleicht auch ein bisschen tragisch. Aber wir haben halt über das Radfahren gesprochen und dann hat er irgendwann mal gesagt, hier bei uns gibt es den Alp Extrem. Das ist in meinem Wohnzimmer, auf meinen Trainingsstrecken, um meinen Wohnort herum. Und so bin ich da eigentlich mal hingekommen. Mhm. Und so empfinde ich eigentlich auch einen Großteil der Teilnehmer. Die wissen ganz genau, auf was sie sich einlassen, welche Strapazen auf sie zukommen. Und viele Leute sagen ja, na ja, das ist so ein Sägezahnprofil, da geht's halt immer mal ein Stückchen hoch und wieder runter, aber richtige Pässe sind nicht dabei. Aber wenn man nachher letztendlich wirklich nicht so ein Extremwetter hat und fährt dann mal die 265er-Runde, dann sind das nachher über 5000 Höhenmeter.
Naja.
Und das ist am Ende des Tages eine ganze Menge.
Da war vielleicht der eine Pass, wo man sagen könnte, okay, da ist man jetzt wirklich mal ein bisschen länger hochgefahren. Ne?
Ja, das stimmt. Aber ansonsten ist es halt ein permanentes Auf und Ab.
Also was mir gefallen hat, also ich habe bin ja schon einige Radmarathon, ich bin mit meinem Sauerland-Radmarathon gefahren, der war eigentlich auch so ganz schön, aber das war mein erster, habe ich kaum noch Erinnerungen so richtig dran. Dann bin ich in Vorbereitung auf den Ötztaler, den ich mal gefahren bin, und Trondheim-Oslo. Und wenn ich das jetzt mal direkt mit dem Ötztaler vergleiche, kam mir das Ganze sehr, sehr entspannt vor, weil ich hatte so das Gefühl, die Leute sind zügig gefahren und wir sind ja am Anfang, haben uns auch so ein bisschen mitreißen lassen, sind auch zügig gefahren und die waren aber alle so ein bisschen entspannt und es ging nicht um Zeiten, ja, ich will jetzt das in so und so viel Stunden schaffen, sondern es ging einfach, wir fahren das jetzt und haben Spaß. Also das ist so das Gefühl, während jetzt bei vielen anderen Veranstaltungen, ich bin ja auch so gepolt, wenn ich so einen Triathlon mitmache, gucke ich auf meine Zeit und habe hinterher schlechte Laune, wenn es nicht geklappt hat oder sonst wie. Aber da ist das komplett sekundär. Da geht es ich habe das Gefühl, da geht es um die Landschaft. Natürlich quält man sich, dass man erlebt was, aber die Zeit spielt irgendwie eine untergeordnete Rolle, zumindest bei den Leuten, die ich alle so auf der Strecke getroffen habe.
Ja, das war auch noch kein Jahr anders.
Ja.
Das war immer so. Und ich muss ja sagen, es fallen ja so Begriffe, auch wenn man da mal 5 Minuten steht oder auch gerade morgens am Start, wieso, ich habe mich für die Elbspitze angemeldet. Ich habe das mal gegoogelt, was das ist. Das kannte ich auch noch nicht. Das ist ein Radrennen von Dresden dieses Jahr bis zum Kronplatz in Südtirol. Das sind in diesem Jahr 759 Kilometer mit 11.300 Höhenmeter und man fährt das in eins. Also
okay.
Es gibt dann immer so eine Stundenpause mal, also so alle 100 Kilometer planen die eine Stunde Pause, am Morgen vielleicht auch mal anderthalb Stunden, aber ansonsten fährt man das ganze Ding in eins durch. Und das gibt's seit 2009 immer mit verschiedenen Zielorten. 2009 hat das mal auf der Edelweißspitze geendet.
Okay.
Und
ist das denn so brevetmäßig auf sich allein gestellt oder sind da offizielle Verpflegungsstationen?
Das das hier habe ich jetzt gegoogelt. Du musst für bezahlen. Es fährt ein Bus mit. Es fährt ein Teambus mit. Du kannst auch deine Verpflegung im Bus haben. Der Bus steht an den Pausenstellen zur Verfügung. Es gibt Führungsfahrer, die Verantwortung fürs Feld haben. Man versucht großartig zusammenzufahren. Und es sind auch so Vorbereitungsrennen, wo man sich so ein bisschen qualifizieren muss, weil die haben eigentlich so ein relativ hohes Tempo von etwas über 30 km/h pro Stunde.
Okay.
Also, Ja, ich war imprägniert, als ich das wirklich gesehen habe und das mal so nachgeguckt habe. Und ja, solche Leute trifft man am Start, dann hört man solche Worte. Oder ich glaube, das war ein Schweizer, mit dem wir da ein ganzes Stück zusammen gefahren sind.
Der hat gar nicht mit uns gesprochen, sondern mit seinem Kollegen
neben. Genau.
Und wir haben es aber mit einem Ohr hingehört und haben gedacht, ja, okay.
Der so uns so erzählt hat, wir haben dann mit der Reisegruppe mal so einen kleinen Bus genommen, sind dann in die Pyrenäen gefahren, haben in den Pyrenäen eigentlich mal alles das abgearbeitet, was man so von der Tour de France kennt, also Col d'Aubis, Tourmalet, Col d'Aspin. Und auf der Rückfahrt sind wir nochmal schnell den Ventoux hochgefahren. Wir waren ja in der Nähe. Und bevor wir nach Hause gefahren sind, nochmal schnell Alpe d'Huez. Da habe ich auch gedacht, ja, auch so kann man auch eine Woche Urlaub verbringen. Das ist bestimmt auch eine tolle Sache.
Naja, da sind schon zähe Typen dabei, hatte ich auch so das Gefühl. Also das, aber entspannt irgendwie, trotzdem entspannt und keiner war so
vollkommen entspannt.
Keiner hat auf die Uhr geguckt und alle haben aufeinander aufgepasst, da auch später, als es denn so heiß wurde. Das war wirklich
beeindruckend. Das muss ich auch ganz klar sagen, als das nachher so heiß geworden ist. Ich habe ja nun auch die eine oder andere Pause mal gemacht und habe mich da einfach in den Schatten stellen müssen, weil es nicht mehr geht. Ich bin noch nie so oft von so vielen Leuten angesprochen worden. Geht es? Ist alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe? Brauchst du was zu trinken? Das war extrem toll und einfach auch sehr schön zu erleben, dass es auch anders geht.
Ja, ich kannte das ja nun gar nicht vorher, du hast das immer von erzählt, aber ich habe von den Erzählungen das gar nicht so geschnallt. Ich bin ja jetzt tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich glaube, du hast mich 5 Tage vorher gefragt.
Ja, weil Klaus
kommt nicht mit,
weil mein Freund Klaus oder unser Freund Klaus ja leider ausgefallen ist.
Genau, willst du da kurz mit hinfahren? Und hat es tatsächlich zufällig gepasst und dann habe ich auch immer noch so Alpextrem mit P geschrieben am Anfang, weil ich gar nicht wusste, dass das ja mit B geschrieben wird und solche Sachen. Also ich wusste überhaupt gar nichts, ne? Also ich habe das mal gehört, habe gewusst, dass es nicht so, dass es viele Höhenmeter sind auf kleine Berge verteilt. Das habe ich schon mitbekommen, aber viel auch nicht. Und das war natürlich für mich auch ein Highlight, da auch morgens natürlich auch, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt verstehe ich, warum man das so schön findet hier und warum man da auch wieder hinfährt, ne?
Ja, also man kann da wirklich mit gutem Gewissen Reklame für diese Veranstaltung machen. Ja. Das muss man einfach
sagen. Und es ist halt auch nicht so ein überteuertes Ding. Man zahlt 60 Euro und man bekommt noch ein Trikot dazu. Ja. Und die Verpflegung war ja...
Vor allen Dingen auch, du bekommst ja wirklich ein super Trikot dazu.
Ja, ja.
Das ist ja qualitativ hochwertig. Gut, das Design, da kann man immer drüber streiten. Ja, ja. Ich habe vom letzten Jahr eins, das ist Kanarienvogelgelb, finde ich jetzt auch nicht ganz so schön, aber das hast du dabei und du hast wirklich eine Rundumversorgung, wenn ich dran denke an der Mehrfachverpflegung da in Bad Ditzenbach, wo wir uns wieder getroffen haben. Wir waren ja nun wirklich ziemlich am Ende dieser Verpflegungsstelle, fast im Nirvana auf diesem LKW.
Du hast ja den besten Platz da rausgefunden, ne?
Ja, aber auch da hinten hin ist jemand zweimal hergekommen und ist mit Wasserkisten rumgelaufen und hat gefragt, ob wir noch Mineralwasser brauchen und ob wir Mineralwasser haben wollen. Ja. Und da muss ich sagen, das ist mir auch noch nicht passiert.
Ja, ja, also wirklich proaktiv auf die Fahrer zugegangen, sagt, hier wollt ihr noch was, ne? Und eine Dusche aufgestellt überall, ne? Duschen und
an den ganzen Sprenger. Verpflegungsstellen ab Mittag waren eigentlich immer Duschen oder Rasensprenger, dass man auch wirklich ganz drunter gehen konnte, sich komplett abkühlen konnte und sich da so ein bisschen in den lauen Wind stellen konnte, dass man nicht ganz so am Limit ist. Also das haben sie sich viel, viel Mühe gegeben.
Das stimmt. Und wenn man bedenkt, dass das ja so ein in Anführungsstrichen ein ganz kleiner Dorfverein ist, der das da organisiert. Ja. Ne? Wenn wir da morgens in dieses Dorf reinfahren, dann sind da mehr Radfahrer als, aber ich glaube fünf, sechs Mal mehr Radfahrer als Dorfbewohner.
Ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube, in Ottenbach leben höchstens 500, 600, vielleicht auch 700 Leute. Aber du hast es ja selbst gesehen, jede Seitenstraße ist mit einem Feuerwehrmann besetzt, dass nicht wild geparkt wird, dass auf die Parkplätze
gefahren
wird.
Die Feuerwehrmänner passen höllisch auf, dass alle auf den Parkplatz geleitet werden, dass da kein Chaos im Ort besteht, weil sobald da die Leute anfangen, rechts, links abzubiegen, staut es sich auch hinten raus.
Ja.
Und so konnten sie es halt extrem entspannt durchleiten, haben auch auf dem Parkplatz selber eingewiesen und so. Also es ist extrem professionell gemacht, muss man schon sagen.
Ja.
Für so eine Infrastruktur, was Wege und Straßen da angeht, muss man, ist schon,
ein Knaller. Du hast es ja jetzt gesehen. Es ist ja schon... ja, von den Straßen her, es kann schon ganz eng werden.
Ja. Nee, also das war genau, und das mit dem Startgeld und so weiter, das früher Start, dann ging es los, diese Sonne geschaltet. Und da war halt auch, wie gesagt, die Welt in Ordnung. Und wir sind ja auch gemeinsam gestartet und haben uns ja auch immer wieder gefunden. Ne? Du bist ein bisschen schneller berghoch gefahren am Anfang, dann bin ich ein bisschen schneller bergab gefahren. Bisschen schneller bergab gefahren tatsächlich diesmal. Und dadurch sind wir ja natürlich auch teilweise so ein bisschen auseinandergedriftet. Und ja, an manchen Stellen habe ich dann hat man Beine rausgenommen unten, wenn man unten angekommen ist, dann hat man sich immer wieder zusammengetroffen. Und dann kam diese besagte Situation, warum ich 25 Kilometer mehr gefahren bin als du am Ende.
Ja, also ich würde im Nachhinein ja sagen, das ist dir nur passiert, weil du absolut technikhörig bist.
Ja, ich weiß es nicht. Also es war tatsächlich so, und das ist ja, wenn du in so einen Radmarathon fährst und dann ging es so ein bisschen flach bergab und ich war in so einer Gruppe drin, 6, 7, 8 Leute, die relativ zügig unterwegs waren. Und dann habe ich schon gemerkt oder habe mir schon gedacht, naja, ich weiß nicht, ob Olaf noch hinter mir ist oder nicht, aber ist mir egal, weil ich hatte auch den Tacho im Blick. Wir sind so bei Kilometer 60, bei 70, 77 käme ja die Verpflegungsstation. Mhm. Dann dachte ich, jeder Kilometer zählt, den du jetzt in der kühlen Zeit, wo du noch ein bisschen mitgezogen wirst, dann sind die an so einer Ampel dann irgendwie rechts abgebogen. Ich habe auch schön die roten Pfeile gesehen. Also ich habe immer auf die roten Pfeile geachtet und es waren auch überall rote Pfeile.
Ich weiß.
Dann sind die Jungs aber berghoch, ich habe ja Wattmesser dran und so und war dann vorsichtig, wusste nicht, was noch auf mich zukommt, bin dann relativ langsam gefahren und die sind relativ schnell da hochgeballert. Ne? Da habe ich mich dann so ein bisschen zurückfallen lassen, war dann alleine auf weiter Flur. Hab dann den Berg da hochgefahren, hab mich dann ab und zu mal umgedreht und habe gedacht, warum kommt denn da jetzt keiner? Und dann hatte ich natürlich auch eine Kopfsperre, weil ich dann dachte, ja gut, wenn die da unten, weil wir sind da über eine Ampel gefahren, als man es nicht fahren durfte, darf man das überhaupt sagen? Nein, also die war natürlich also, grün.
Natürlich war die Ampel,
die Ampel war grün. Wir darüber geballert und dann habe ich gedacht, naja gut, wenn die jetzt da eine Ampelphase haben von 3 Minuten oder stehen geblieben haben, dann kann das ja schon hinkommen, dass keiner mehr hinterherkommt. Und dass aber ich in den Kieren
halt,
keinen
du sehe. Warst halt vollkommen auch, was du mir erzählt hast, ja vollkommen auf deinen Wahoo fixiert.
Nee, gar nicht mal. Da weil noch gar
Track,
nicht.
Weil
da
der
noch
Track
gar
ja
nicht.
Drauf war.
Da noch gar nicht. Ich bin da hochgefahren. Ich hatte ja als Sicherheit die Jungs vor mir. Die sind da ja auch lang gefahren. Das heißt, natürlich war ich richtig, weil sonst wären die ja auch nicht da lang gefahren. Ja. Oben rechts abgebogen. Dann kamen mir diese Jungs wieder entgegen, die vor mir waren.
Und dann setzte deine Technikhörigkeit ein.
Dann habe ich gesagt, jetzt schaltest du mal dein Wahoo ein und guckst, ob du noch auf der richtigen Strecke bist und habe da drauf geguckt und war alles super. Da habe ich gesagt, wie blöd sind die denn? Wieso haben die denn, und dann bin ich weitergefahren, also nur 500 Meter weiter, war dann habe ich auch schon auf dem Wahoo gesehen, da musste links abbiegen, bergab. Ich sage, wie blöd sind die denn, sehen den Pfeil da nicht? Und dann stand da auch noch gefährliche Abfahrt und solche Sachen. Ich so, also so blöd kann man ja nicht sein. Dann bin ich da schön, einmal schön bergab, ich weiß nicht, ob es 200 Höhenmeter im Film, habe ich gesagt, 300 bis 400, wahrscheinlich war es gar nicht so viel. Man denkt ja immer, dass es so viel ist. Ich da runtergeballert und eine richtig schöne Abfahrt. Komme runter, sehe einen großen Parkplatz mit Autos und denke, oh, hier scheint ja noch eine andere Veranstaltung zu sein. Bis ich dann mein eigenes Auto entdeckt habe und gedacht habe, oh, da steht jetzt Ziel. Und dann habe ich mein Handy rausgenommen, ich hatte die Strecke bei Komoot reingeladen, habe dann mal die Komoot-App rausgemacht, okay, jetzt verstehe ich. Nach 70 Kilometern war ich also im Ziel und dann stehst du da erstmal. Und da habe ich auch die Kamera habe ich erst wieder rausgeholt, als ich hochgefahren bin, aber dann stehst du da erstmal und sagst, was machst du denn jetzt? Bleibst du jetzt hier und Arsch lecken oder fährst du irgendwie die gleiche Strecke nochmal und setzt dich nach 140 Kilometern einfach hin und wartest auf Olaf oder sonst? Kannst du jetzt nicht den ganzen Weg zurückfahren? Naja, und dann denkst du drüber nach und habe ich gesagt, okay, fährst du zurück und dann konnte ich über Komoot gucken, wie es zurückgeht. Dann kam mir netterweise einer entgegen, den ich dann gesagt habe, so ein junger also, Typ, also der muss dann mit denen hatte ich einen Mitstreiter.
Ich kann es ja auch sagen.
Du bist ja auch erst falsch gefahren.
An der besagten Ampel in Donsdorf war das, da bin ich auch falsch gefahren. Also ich habe auch erstmal den schnellen Weg ins Ziel gesucht.
Ja.
Aber ich muss dazu sagen, ich habe nach ungefähr 1,5 Kilometern einfach mal kurz angehalten, weil auch überhaupt keine Radfahrer mehr um mich drum waren.
Ja, ja.
Und es kam auch keiner. Und ich hatte nicht den Track auf den Wahoo geladen, weil ich die Akkulaufzeit sparen wollte und weil ich wusste, dass die Strecke gut ausgeschildert ist und habe dann auch ganz klar gewusst, hier muss ein Fehler sein, ja, ja, und bin nach einem Kilometer oder nach anderthalb Kilometern umgedreht, ohne den Berg zu fahren, und bin dann auf die richtige Strecke.
Ich habe mich halt mitziehen lassen von den Jungs da und habe dadurch natürlich, gar nicht so selber auf die Pfeile geachtet. Und ich glaube, und das ist vielleicht tatsächlich so eine kleine Sache, da hätten sie vielleicht noch jemanden hinstellen müssen, der gesagt hätte, weil das war wirklich eine Ampel, dann 200 Meter die zweite Ampel. Und wenn du den Pfeil an der ersten Ampel nicht siehst.
Es standen ja zwei, es waren, man muss das halt erklären, es waren zwei Pfeile dort und es stand an dem einen Pfeil erste Durchfahrt und an dem zweiten Pfeil zweite Durchfahrt. Und weil man halt zweimal in den Ort auch reinkam. Wir sind nachmittags.
Nachmittags den Weg habe ich super gekannt dann.
Genau, da warst du ja gut vorbereitet. Ja. Wenn man über die Veranstalter vielleicht wirklich meckern möchte oder Verbesserungsvorschläge.
Man muss bedenken, dass das ja nur ganz wenigen passiert bin. Ich war einer, dann war die Gruppe, mit der ich unterwegs war. Aber
das wäre sinnvoll gewesen, dort jemanden hinzustellen, der ganz klar sagt, ihr müsst da langfahren. Aber gut, das ist auch.
Aber andererseits hätten wir dann, also es ist ja natürlich auch eine schöne Geschichte am Ende des Tages. Für das Video war es besser.
Da konnte ich ja wirklich das auf jeden Fall. Und ich denke, deine Freude war auch sehr groß, als du dein Auto auf dem Parkplatz der anderen Sportveranstaltung
entdeckt
hast. Das war sicherlich auch ein großes Erlebnis für dich.
Ja, ja. Und, also das war, dann bin ich da zurückgefahren und dann hatte ich genau das, warum ich früh starten wollte, natürlich vor mir, nämlich die ganze, also wirklich in Dreier, also diesen Berg hoch, ganz, ganz viele Leute um mich rum, musste ich mich so durchschlängeln. Ja. Und dann hat mich natürlich, ich habe ja auch drüber nachgedacht, was machst du denn jetzt? Ja, ich habe dich angerufen, wir haben dann uns kurz zusammen telefoniert.
Ich war sehr erfreut, als ich kurz vor der zweiten, also das war ja die zweite Verpflegungsstelle, ich war ganz erfreut, als du mich angerufen hast und du gesagt hast, ich bin im Ziel.
Ja.
Ich gedacht, Ingo ist eine Rakete, der ist fertig.
Naja, und dann bin ich, dann haben wir uns zusammen telefoniert und gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach. Und dann hatte ich bei mir im Kopf so ausgerechnet, okay, ich wusste, dass ihr auch entspannt unterwegs seid, ihr macht vielleicht lange Pausen. Wenn ihr da mal irgendwo an der ersten Verpflegungsstation eine halbe Stunde Pause macht und ich vielleicht in 5 Minuten da durch bin, dann habe ich ja eine Chance, dass wir uns irgendwo wieder treffen auf der Strecke. Ja. Was es ja am Ende des Tages auch war. Ne? Da habe ich aber natürlich auch relativ, ich glaube, für den Rest des Tages auch ein bisschen überpaced, weil ich natürlich dann auch in dem Tunnel war, so nach dem Motto, ja, ich überhole jetzt hier alle. Und dann war es auch wirklich so, da waren mir so viele Leute vor der zweiten Pflegestation, wie der freudsche Versprecher, Verpflegungsstation.
Ja, da war es noch keine Pflegestation. Nee,
da war es noch alles entspannt. Ne? Das heißt, dann habe ich versucht, so viel wie möglich, weil ein Riesenpulk vor mir war, den habe ich halt versucht noch zu überholen und dann hat sich so ein bisschen aufgelockert, damit ich in der Verpflegungsstation da relativ schnell durchkomme. Das hat sich, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen gelohnt, da ein bisschen Gas zu geben. Mhm. Und selbst das war schon schwierig, da an die Trinkflaschen dran zu kommen. Das heißt schwierig. Also ich habe dann zwei Isos getrunken.
Es geht halt der Reihe nach.
Eine kleine Schlange, wo brauchst du das? Also war halt nicht so Sekunde rein.
Ist ja auch nicht so dann, dass man sich da vollkommen penetrant durchdrängelt und dann allen vorbeiläuft. Weil auch das muss man sagen, die Leute sind auch relativ gesittet an diesen
Verpflegungsstationen
und man stellt sich an, man drängelt sich nicht vor und man ist nett miteinander. Also diese Entspannung, die du beschrieben hast, die setzt sich ja da eigentlich
auf. Also es ist kein Stress, ich will jetzt schnell wieder loskommen. Der Einzige, der Stress hatte, war ich ein bisschen, weil ich ja das Gefühl hatte, ich wollte wieder zu euch aufschließen, aber ansonsten ist das komplett entspannt da. Und ich habe keinen Stress gemacht, so ist es ja nicht. Ich habe da auch bestimmt 5 bis 10 Minuten gebraucht. Aber ich habe jetzt nicht eine Pause gemacht, wo ich gesagt habe, ich setze mich gemütlich hin, trinke was, sondern es musste halt schnell gehen, was trinken, Wasserflaschen auffüllen und dann weiter. Und das war übrigens auch eine heikle Situation schon an dem Morgen, weil ich natürlich die letzten 10 Kilometer schon ohne Wasser dastand durch meinen Umweg und durch das Auslassen der ersten Verpflegungsstation. Ne? Also es war da durch den Umweg war es dann wirklich so, wo ich dachte, also habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommt jetzt endlich das Schild. Und ich war auch so kilometermäßig nicht mehr. Ich wusste, bei 70, 77 kam die.
Ja.
Und ich wusste aber ja selber, was auch nicht, ich habe nicht ausgerechnet, was mein Umweg war und so. Also deswegen.
Ja gut, und dann hast du ja 20 mehr, dann warst du bei knapp 100.
Ja, genau. Und das war aber alles noch super. Ne? Dann auch weitergefahren, alles super. Und ihr wart ja dann auch irgendwie noch unterwegs. Also dann bis zur nächsten Verpflegungsstation ging es bei mir immer noch gut.
Da war es ja auch noch kühl.
Ja, es war 9 Uhr morgens oder 9 Uhr, als wir da ankamen.
Ja, es war ja immer noch kühl, es war immer noch angenehm und die Sonne kam, ist aufgegangen, es war noch nicht so richtig brutal von der Hitze. Das war alles noch schön, da hatte man auch noch Kühle in den Abfahrten. Muss ja, man ja, ja ganz genau klar sagen. Wenn es mal runterging, ja, ja, war es ja schon wieder, so, genau, dass man gesagt hat, oh, es ist ein bisschen frisch, das ja, ist ja, ja ganz angenehm.
Genau, genau.
Das hat das sich stimmt ja leider im Laufe des Tages auch noch ein ganz klein wenig verändert. Ja.
Und ja, und dann habe ich mich einfach, weiß ich, da habe ich gar keine große Erinnerung dran, einfach weitergekämpft zur nächsten, nach Bad Dingsburg, wie das, Dinsenbach.
Bad Ditzenbach.
Bad Ditzenbach, das ist eine Doppelverpflegung, das heißt, da kommt man rein, von der einen Seite, dann fährt man wieder eine Schleife und kommt da auch wieder zurück.
Richtig, genau.
Und da bin ich auch, na, gar nicht so schnell, da bin ich vielleicht eine Viertelstunde geblieben, aber halt auch keine halbe oder dreiviertel, das ging halt alles noch.
Ja, da war die Welt noch in Ordnung.
Da war die Welt noch in Ordnung. Dann von da aus losgefahren.
Also das wäre auch der Wendepunkt gewesen für die 160. Wenn man ja von da aus wieder zurückfährt, sind es 160. Ja. Und ab dieser Verpflegungsstelle kommen dann im Prinzip noch drei mögliche Schleifen, die man dranhängen kann. Ja. Nämlich auf die 200 ist die eine. Dann kann man von da aus die 265 fahren. Und auf der 265er Runde gibt es dann halt nochmal diese Teilung für den sogenannten Traufkönig auf die 300 Kilometer ja, mit gewaltigen 6000 Höhenmeter.
Krass, ja.
Das ist schon sehr, sehr krass. Und dann kommt man halt immer wieder nachher zum Schluss in Bad Ditzenbach nochmal an, um dann nachher die letzten, ich glaube, von da aus waren es noch 40 ja, Kilometer sind das von da aus noch.
Ja, aber da war bei mir zumindest noch, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber da war bei mir die Welt noch in Ordnung.
Da war ich schon alleine, da war Marc auch schon enteilt.
Und okay,
da war für mich alles eigentlich auch noch in Ordnung. Und ich hab da relativ lange Pause gemacht, ich glaube bestimmt 20, 25 Minuten,
ja,
weil ich an der ersten Verpflegung, die wir genommen haben, kurz hinter Marc war und eigentlich er nicht warten wollte und ich da nicht lange Pause gemacht habe. Mhm. Das ist mir auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ich war da vielleicht so 7 Minuten, also auch nur Flaschen auffüllen, schnell was essen, schnell was trinken und bin dann weitergefahren. Und das nach dem relativ hohen Anfangstempo war auch nicht so toll. Mhm. Und deshalb habe ich eigentlich in Bad Ditzenbach beim ersten Mal relativ lange Pause gemacht und habe mich gut verpflegt und habe alles wieder aufgefüllt und war dann eigentlich schon so am Überlegen, zurückfahren, die 160 oder doch die 200, und habe mich dann aber entschlossen, die 200 zu fahren. Weil
also die 265 waren aber schon aus deinem Kopf raus?
Die waren raus in dem Moment.
Das heißt, es war jetzt nicht so, dass du noch nein sagst, ich habe noch solche Beine, ich fahre die nein dicke, sondern da war schon die Entscheidung gefallen, nein, 200.
Nein, da war eigentlich im Kopf schon die Entscheidung 200, okay, mit dem Gefühl, vielleicht reicht es ja, vielleicht fühlst du dich ja richtig super, wenn du an dem Scheitelpunkt bist, aber da habe ich schon gedacht, lieber ein bisschen weniger, da kommt noch was Böses auf uns zu heute.
Also ich war tatsächlich in der Verpflegungsstation, habe ich immer noch auf die 265 geschielt und habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dann irgendwie, entweder war das schon vor der Verpflegungsstation oder danach, dass ich 142,5 Kilometer war mein Ziel, weil dann wusste ich mit den 25 Kilometer Umweg bin ich ungefähr bei Halbzeit. So ja, 140 habe ich so angepeilt.
Ja, ja.
Und die hatte ich dann auch. Und da war ich immer noch der Meinung, okay, vielleicht schaffst du ja die 265. Das ging nach dieser Verpflegung noch 10 Kilometer ungefähr so gut.
Ja.
So bei Kilometer 150, ich schön den Berg auch noch relativ mit Druck auf der Pedale hochgefahren. Und dann auf einmal ging gar nichts mehr. Gang raus, leichteste Gang, der geht. Und ganz langsam hochfahren und
das war aber, glaube ich, auch der Moment, wo es von der Wärme her relativ
das war wahrscheinlich,
schnell hochgegangen
das ist. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich so, dass auf einmal klack die Temperatur
ja,
hochging.
Ja, das also hatte ich auch so das Gefühl, es war noch okay, wie ich weggefahren bin, und dann ist man ja da hinten durch dieses Tal rausgefahren.
Ja.
Das fühlte sich auch noch ganz gut an, da war auch noch Schatten. Das war ja noch so eine mehr oder weniger Talauffahrt, die relativ
viel Stimmt, Schatten da stand hatte. Die Sonne natürlich auch immer noch ein bisschen schräg, dass du genau, immer noch eine Chance genau hattest, mal irgendwo
in Aber Schatten. Da waren auch relativ viele Bäume und das kam ja, nicht von oben. Und da habe ich so gedacht, ach ja, das ist doch gut, dass du unterwegs bist. Und da keimte auch noch mal so die Hoffnung auf, naja, vielleicht klappt es ja doch, ja, vielleicht bist du ja früh genug an der Tourteilung.
Mhm. Ja. Ja, ja, aber jedenfalls war da tatsächlich bei mir auf einmal der Ofen aus. Ne, also das war wirklich so 150 Kilometer, wo ich auch eigentlich auch ganz stolz drauf bin, dass ich 150 wirklich mit also jetzt nicht im Renntempo, wie man so von Triathlon-Wettkämpfen geht, aber es war so, wo ich dachte, okay, ja, ich hatte immer noch, man hat ja ein Gefühl dafür, man hat immer ein gutes Gefühl in den Beinen gehabt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich gehe jetzt irgendwie an die Grenze. Trotzdem war es ein zügiges Tempo.
Ja.
Und das ging halt bis 150 und dann
ja.
Und dann netterweise habe ich dann irgendwie, da bin ich so ein bisschen vor mich hingeeiert, also wirklich langsam, bin ich echt langsam geworden. Hat man auch gemerkt, dann kamen die Leute, die waren irgendwie, ich drehe mich um, waren die 300 Meter weg, drehe ich mich wieder um, waren die 100 Meter näher dran. Also so, und wurde dann auch so, das ist mir jetzt egal, ne? ganz egal, weitergefahren. Und dann kam irgendwann bei Kilometer 160, 170, konnte ich auf dem Wahoo deine SMS lesen. Ich bin in 20 Kilometer wieder in Bad Ditzenburg. Und da muss ich schon rechts, also das war schon an dem Punkt, an dem Scheitelpunkt, wo es auf 265 und ja, nicht mehr 265 ja, geht. Also da die Gabelung, wo man sagt, okay, ich fahre jetzt 200 oder 265. Ja. Die Gabelung, das habe ich noch angekündigt gesehen und ich meine, die macht sowieso um 12.30 Uhr dicht.
Also um 12.30 Uhr Feierabend.
Und ich bin ganz blind, ohne drüber nachzudenken, sowieso, der hat die Fahne nach rechts geschwenkt. Ich bin einfach durchgefahren und habe mir dann schon gedacht, dass ich jetzt auf der 200er bin.
Ja.
Hatte dann auch auf die Uhr geguckt, das war 12.33 Uhr, also ich wäre auch nach dem Zeitschluss da sowieso gewesen und hatte mich aber innerlich auch schon entschieden, das ist schon das Bessere, ne? Sonst hätte ich da ja nochmal anhalten können und sagen können, hier, ich fahre da trotzdem jetzt lang, ne? Nehmt das nicht so genau mit den 3 Minuten, aber da, nachdem es mir so, ja, nachdem es mir so sagen, schlecht ging.
Du kannst da ja durchaus noch durchfahren.
Das
ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, weil die natürlich nachher auch die Verpflegungsstellen abräumen.
Genau.
Die sind ja nicht bis zum Ende da,
aber sondern es wird ja zurückgebaut. Mir ging es ja bei ab Kilometer 150 schlecht genug, um so eine Ausrede zu haben, dann doch lieber
rechts. Also ich weiß nur dieses eine Erlebnis, dass ich nach der Teilung kommt in dem Ort, ich glaube nach 100 Metern auf der rechten Seite, ich werde es nie vergessen, vor einer Metzgerei ein Brunnen, also ein Quellbrunnen, der dann da in die Kanalisation läuft und ich habe dann da angehalten und habe gedacht, ja, ist eine gute Idee. Ich musste meine Hände waschen, weil die waren total versalzen alles und habe dann meinen Kopf da, also ich habe noch den Helm abgesetzt und die Brille abgesetzt und die Handschuhe ausgezogen und habe meinen Kopf dann unter diesem Brunnenauslauf gehalten und habe mich da erfrischt und als ich da stehe, sind 3 Jungs an mir vorbei, dann hörtest du das Bremsen, dann haben die ihre Räder schlagartig an die Seite gestellt und haben ihren Kopf samt Helm und Brille direkt unter diesem Brunnen gehalten und haben sich sozusagen volllaufen lassen, ja, das mal sozusagen. Das werde ich, glaube ich, mein Lebtag nicht vergessen. Das war so witzig, so ein witziges Erlebnis.
Ja.
Und
dann. Ja, und ich bin da ja auch lang. Ich habe den Brunnen leider nicht gesehen. Ich war schon im Delirium, keine Ahnung. Jedenfalls war ich ja immer noch der Meinung, okay, du fährst jetzt die 200 und ich war dann ja auch unsicher, wo ihr überhaupt wart, ne? Also ich wusste erstens nicht, dass du alleine unterwegs bist, dass Marc ja schon weitergefahren ist und habe dann gedacht, naja, dann fährt, wenn Ole die 265 fährt, dann ist es halt so, ne? Dann komme ich halt ein bisschen eher ins Ziel, egal, ne? Und dann kam irgendwann auf meinem Wahoo die erlösende SMS. Ich bin circa 20 Kilometer vor Bad Ditzenbach, ich fahre nur die 200. Ja. Ich weiß gar nicht, wo du die geschrieben hast, an dem Brunnen oder schon weiter?
Die habe ich, glaube ich, an dem Brunnen geschrieben.
Weil der Witz war, dass ich auch gefühlt, als ich das bekommen habe, muss ich auch so 17, nee, du warst ja vor mir, ich muss auch so nur so ein paar Kilometer vor der 200er gewesen sein.
Ja,
da muss ich noch nicht an der Streckenteilung gewesen sein, als das kam.
Das muss irgendwie so gewesen sein.
Weil wir waren ja fast gleichzeitig da.
Ich habe vielleicht 10, 15 Minuten, da warst du ja, wie ich in Bad Ditzenbach an der Verpflegung.
Länger. Da habe ich mich erstmal gefreut, dass wir uns dann doch wieder zusammentreffen.
Ja, ich war auch sehr, also ich muss sagen, ich war total erfreut, dich wiederzusehen und mit jemandem zusammenzufahren, den ich kenne und auf den ich mich auch hundertprozentig verlassen kann. Ja. Und ich finde immer bei so einer Aktion, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und wenn 2 Leute aufeinander aufpassen, ist das immer noch besser,
als wenn man alleine fährt. Das war ja auch die Absprache vorher, dass wir gegenseitig, weil wir wussten, dass es heiß wird, wir passen gegenseitig auf uns aus. Und wenn einer da komplett verrückt spielt und sagt, ich will weiterfahren und torkelt da schon rum, hier so wie beim Ironman Frankfurt, diese Dame oder so, dann muss halt einer sagen, hier, das geht nicht.
Ja. Ja. Da war ich sehr erfreut, dein Gesicht zu sehen. Ich hatte ja für uns auch gleich den schönsten Rastplatz in dieser Schatten. Ja,
da ist relativ wenig Schatten gewesen.
Ja, da war gar kein Schatten.
Da
sind zwar ein paar Schirme aufgestellt, aber das reichte auch gar nicht für die vielen Leute. Aber auf der LKW-Ladefläche mit dem Durchzug, das war schon der
Knaller. Ja, das war so ein LKW, wo man hinten, also wo die beiden Planen rechts und links oben waren und hattest du halt Schatten und trotzdem noch Luft.
Trotzdem Luftzug.
Das war super.
Das war schon super.
Ja, aber auch relativ lange verbracht. Naja, unterwegs, auf dem Weg dahin zu dir, habe ich dann tatsächlich einen Hörer und einen Zuschauer
Stimmt, das hast du auch noch
erzählt. Hörer getroffen, das war ganz lustig, mit dem habe ich mich unterhalten und der hat übrigens auch kommentiert unter dem Video jetzt vor ein paar Tagen und hat geschrieben, dass dass das für ihn auch nochmal richtig gut war. Und für mich war es nämlich auch gut. Ich hatte ja auch ganz beschissene Beine zu dem Zeitpunkt. Da auch jemand zu haben, mit dem man quatscht. Und dann hat man zumindest, sind wir da so ein bisschen berghoch gefahren, haben gequatscht und dadurch ging dann diese Zeit bis zur nächsten Verpflegungsstation ein bisschen rum. Und da haben wir uns aber auch irgendwie relativ schnell verloren. Ich weiß gar nicht.
Ja, aber
der taucht auch von hinten auf dem Video auf.
Ihr habt euch aber dann an der letzten Verpflegung nochmal wieder
getroffen. Genau, da haben wir uns wieder getroffen. Ja. Da kam er dann irgendwie nach uns rein, ist vor uns wieder raus und das war auch ganz
da
cool.
Da brauchte ich einfach noch ein wenig
Pause. Das ging. Naja, aber das war dann auch wirklich so. Und wir hatten, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, 2 Stunden, 45 Minuten hatte ich auf meinem Tacho Pausenzeit. Ich weiß gar nicht, ob du das bei dir auch mal angeguckt hattest.
Nein.
Und das ist natürlich schon bei 9,5 Stunden Fahrzeit, 2 Stunden, 3/4 Pause und 12 und
also ein paar zerquetschte
kamen dann am Ende
muss
raus.
Ich muss auch ganz klar sagen, ich habe auch nachmittags auf dem Weg von Bad Ditzenbach nach Stötten zu der letzten Verpflegungsstelle, ich musste, nachdem ich die Steigen hoch war, oben mich einfach in den Schatten setzen. Mhm. Also die Hitze ist für mich sicherlich das eine Thema.
Ja.
Das ist aber, finde ich, noch beherrschbar. Ich glaube, das haben wir beide ganz gut hingekriegt mit der Trinkerei, dass wir wirklich genug getrunken
haben.
Aber für mich ist die Sonneneinstrahlung einfach das Problem.
Mm. Das ist da, also ich also kann es war nicht schon, das war, also die Sonne war tatsächlich, also die, es gab da tatsächlich auch nach dem, also wie gesagt, bei Ditzenbach, 3/4 Stunde haben wir da bestimmt gesessen, ja, wenn nicht sogar ja, noch locker, mehr. Locker. Nochmal zwischendurch abgeduscht, dann noch Quatsch gemacht mit dem Mechaniker, der da rumlief, ob der noch einen Elektromotor hat
und sowas. Du wolltest dir ja noch einen Elektromotor einbauen lassen.
Hat er keine mehr da gehabt. Naja, und dann ging es ja wirklich weiter und danach ging es ja eigentlich mit der Extremhitze. Also es war ja vorher schon heiß, es waren ja aber vielleicht so 30 bis 35, aber danach ging es ja wirklich so los. Kein Wind mehr. In manchen Steigungen hat es dann null Wind.
Ja.
Dann
null Schatten.
Null Schatten, null Wind und auf meinem Wahoo standen 43 Grad maximal. Also
ich kann das noch toppen. Ich habe da auch ab und zu mal raufgeguckt. Bei mir standen bis zu 46 Grad in der Steigung.
Und das
fühlte sich das
an. Und das war wirklich krass. Also das habe ich so nicht erlebt. Und dadurch, dass es war nicht mal diesig. Ich weiß auch nicht, ob es schwül war oder nicht. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es schwül war. Es war eine normale Hitze.
Nein, das war überhaupt, also ich, na klar hast du geschwitzt, wenn du hochgefahren bist und musstest die Leistung bringen. Aber das war nicht schwül. Ja. Also das kann ich überhaupt nicht sagen. Und was mir ewig hängen bleiben wird, ist dieses lauwarme Iso-Tee-Getränk aus den Flaschen.
Ich wollte dir erst heute die Aktiv 3 Wasserkocher nehmen, schön heiß aufgießen.
Sehr schön.
Also du fährst mit kaltem Wasser los aus der Verpflegungszone.
Ja, das war perfekt.
Also das und 10 Minuten sagen, später ist das nicht lauwarm, sondern richtig warm.
Nein, das hatte ja gleich 40, 45 Grad, wenn die Sonne da drauf geschienen hat. Das war ja wirklich, es war Teeniveau.
Genau. Naja, und da dann hoch, das war wirklich schon krass. Und dann auch in den Verpflegungsstationen selber war es schon krass. Du kommst aus dem Schatten raus, gehst über die Straße zu dem Wasserstand, willst ja noch eine Flasche Wasser holen. Und da hat es schon trotz Sonnencreme, also ich habe keinen Sonnenbrand gehabt, ne, aber trotzdem hat es auf der Haut gebrannt. Ne? Das war schon echt
krass. Ja, das muss ich so sagen. Und auf dem Stück eigentlich auch von Bad Ditzenbach da bis nach Stötten, da war ich echt so an der Grenze, dass ich gedacht habe, das könnte jetzt einfach gesundheitlich gefährlich werden.
Genau, und, du bist, glaube ich, nach Bad Ditzenbach ging das auch gleich wieder berghoch, ne?
Ja.
Und da bist du ja, da bin ich ja, wie ich gedacht, na, der ist ja euphorisch gerade. Und bist da relativ schnell vor mir hergefahren und dann irgendwann in irgendeiner Kehre abgestiegen und im Schatten kurz Pause gemacht und ich halt so relativ langsam gemütlich weitergefahren. Ja. Da ging es mir auch wirklich auch noch nicht so richtig gut. Dann drehe ich mich um, du wieder hinter mir. Das heißt, du hast irgendwie die Strategie gefahren, dich im Schatten hinzusetzen und schnell durch die Sonne bis zum nächsten Schattenplatz.
Ja, genau, weil ich einfach ganz, ganz große Probleme mit dieser wirklich ekligen, ich muss das mal so sagen, in diesem Fall ekligen Sonne hatte.
Ja. Und ich bin ja einfach durchgefahren und wir waren am Ende fast gleich schnell. Wobei ich dich dann, und dann habe ich mich ja dran gewöhnt, ja gut, der setzt sich da irgendwo hin, fährt weiter. Ich bin mein Tempo weitergefahren, weil ich da, ja, so bin ich halt irgendwie, weiß ich nicht, ich fahre dann lieber weiter, weil ich dann auch weiß, dann habe ich die Kilometer hinter mir. Ne? diese Schattennummer habe ich gar nicht so gemacht. Ich habe dann, und dann kam ja irgendwie dieser Pass, weißt du, wie dieser Pass heißt, dieses hohe Ding am Ende, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass der nach jeder Kehre noch weitergeht?
Nee, leider nicht.
Jedenfalls vor der letzten Verpflegungskontrolle.
Aber wenn wir Marc fragen würden, der weiß das hundertprozentig, ja. Das ist ja sein Wohnzimmer, aber ich krieg das
also so das auch ist, nicht. Also das ist die höchste Stelle, also der Witz ist ja, du hast so ein Sägezahnprofil, das heißt, du fährst hoch, runter diesen ganzen Marathon. Und dann geht ein Berg, der geht auf 800 Meter Höhe und das ist so der höchste Punkt.
Ja. Was ja auch das nicht war so auch da, wo es auf die Autobahn ging, wo man so kurz vor dem Ende gedacht hat, jetzt ist man oben, dann kommt die Auffahrt auf die Autobahn, die für uns ja nicht so richtig war. Und dann geht es aber weit, dann geht es einfach noch weiter hoch.
Und das Ding, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, auch in der Hitze hoch. Ja. Es geht berghoch bis auf 800 Meter hoch, trotzdem noch deine 43, 42 da auf dem Tacho stehen zu haben. Dann die Leute, und zwar war das komplett sonneneingestrahlt, die Straße. Ja. Es gab nur auf der linken Seite ab und zu mal so ein kleines Bäumchen, wo ein, zwei Meter auf die Straße geschienen hat.
Ja, aber viel mehr war es auch
nicht. Und da stand auch immer dann einer.
Ja, natürlich.
Das sieht man übrigens auch mal ganz kurz im Video. Entweder manchmal schoben da welche, manchmal standen da welche. Also das war wirklich was. Das war auch der Zeitpunkt. Das müsste so Kilometer 180, 190 oder so gewesen sein. Bei mir, bei dir vielleicht diese 20 Kilometer weniger. Wo ich dachte, okay, ich bin nicht der Einzige, dem es nicht ganz gut geht. Und ich glaube, ich bin noch ganz gut dran, dass ich hier überhaupt noch fahren kann. Einer hat in den Kommentaren geschrieben, du hast sowieso nur die GoPro angemacht, ein bisschen gefahren und danach hast du selber auch geschoben. War aber nicht so, ich bin dann tatsächlich gefahren. Da haben wir uns auch tatsächlich ein bisschen verloren. Wieder, weil du dann irgendwann warst du weg und du hast wahrscheinlich irgendwo im Schatten mal 10 Minuten oder irgendwas gesessen.
Also kann ich ganz offen sagen, ich war an dem Ende dieser Steigungsstrecke, da war oben so ein Parkplatz, da waren Bäume und da saßen noch mehr Radfahrer.
Da saßen viele,
da saßen die habe ich auch gesehen. Ganz viele Radfahrer um mich rum und dann habe ich einfach mal, bin ich mal dem Rad eines wirklich sehr alten Radfahrers und der hat mir unterwegs irgendwann gesagt, als er vom Rand wieder losfuhr, ich kann dir das nur empfehlen, mach einfach mal eine Pause. Und dann ist der an mir vorbeigeradelt.
Ach so, der in meinem Schatten immer, ne? Immer
genau, im Schatten genau. Und da habe ich gedacht, ja, dann machst du jetzt auch hier oben nochmal eine schöne Pause. Weil normalerweise habe ich dann auch immer versucht, dann halt in die Abfahrten rein, dass man ein bisschen Fahrtwind hat.
Das ist aber die Abfahrt cool. Von diesem Berg, das ging oben, ich weiß gar nicht mehr, wo das denn runterging, irgendwann und die müssen wahrscheinlich veranstaltungstechnisch immer, die haben bei jeder Abfahrt geschrieben, gefährliche Abfahrt, vorsichtig fahren. Ne? Ja, also das müssen sie wahrscheinlich versicherungstechnisch so machen. Die waren überhaupt alle gar nicht gefährlich. Das war wirklich alles schön und super Asphalt und sonst wie. Ich habe mich aber jedes Mal gefreut, wenn da endlich so ein Schild kam.
Ja, diese gelben Schilder waren wunderbar.
Gefährliche Abfahrt war mein Lieblingsschild.
Genau. Also das ist wirklich zu einem Knaller erwachsen, dieses Schild.
Eigentlich hätten wir uns mal eins klauen müssen und das hier statt dem Trikot im Hintergrund den stellen
müssen.
Genau,
das hätte da stehen müssen. Ja. Das ist wirklich sensationell, weil dann wusste man, oh, es geht runter. Ja. Man kann sich jetzt wirklich auch mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde
einfach die Beine hochnehmen.
Die
Abfahrt genießen. Die Abfahrten sind auch landschaftlich wunderschön. Schön, sie sind schnell, gut einsehbar, ab und zu mal 90 Grad kehren, wo man ein bisschen vorsichtig fahren muss.
Aber auch,
und das ging
so. Muss man ja auch sagen, auch die Abfahrten sind auch eigentlich alle mit einem guten Asphalt.
Ja, und auch wenig Autos, muss man ja auch dazu sagen. Das Ganze war ja komplett verkehrsarm.
Ja,
die ganze Strecke
ist sehr schön gelegt.
Da war jetzt vielleicht lass es von den 225, die jetzt auf dem Tacho hatte, oder die 200, lass es halt 5 bis 10 Kilometer sein, wo man so ein bisschen hauptstraßenmäßig unterwegs war.
Genau, wo du einfach dann halt durch die Orte ein bisschen durch musst und bis du wieder wegfährst. Aber ich empfinde das auch so, dass die Strecke sehr, sehr mit Bedacht und mit sehr, sehr viel
Gefühl Wir wissen ja vielleicht viele nicht, das ist jetzt nicht wie so ein Rennen, wo was abgesperrt ist, sondern wir sind ja mit dem Verkehr unterwegs gewesen. Das ist ja wie eine RTF in
Anführungsstrichen,
das kennt ihr vielleicht schon.
Es ist RTF-Style, du bist an die Straßenverkehrsordnung gebunden.
Genau.
Und nichtsdestotrotz standen auch da an den entscheidenden Stellen standen Leute. Ne?
Ja, da standen dann Leute mit Fahnen und haben da ein bisschen aufgepasst.
Haben mal aufgepasst, haben die zugerufen, ist frei oder haben die Autos angehalten, also...
No, und dann sind wir da runtergefahren und in der Höhe da bei 800 Meter ab und zu hast du auch nochmal so ein Lüftchen abgekriegt und eine Sache, die ich auch die ich im Kopf behalte ist, und da waren wir noch nicht unten im Ort, da bin ich in so einem Schatten, im Bergschatten runtergefahren, schön ein bisschen abgekühlt, um die Kurve in die und da Sonne. War, da stand weiterhin mit 40, 50, 60 km/h in so einem Bereich, wo die Sonne reingeschienen hat und es war wie so eine heiße Wand. Also du bist während der Abfahrt wärmer geworden und das habe ich so auch noch nicht
erlebt. Auch wenn du dich erinnerst in deinem verbiege Ort, wo ja. du nicht morgens falsch, wo du morgens falsch abgebogen bist, da sind wir ja nachmittags auch aus der Abfahrt rein, aus dieser Steige rein,
ja.
in die Häuser. Unglaublich.
Ja, ja.
Unglaublich.
Das war
eine heiße Wand, ja. der Föhn war an auf Stufe 2.
Ja.
Unglaublich.
Ja, also das war. Ja, aber es war ein Erlebnis. Also das, ich finde es ja ganz gut so, weil man im Nachhinein was zu erzählen hat. Und wir können natürlich auch später nochmal, gehen wir nochmal darauf ein, wie wir uns verpflegt haben, um ja. das überhaupt zu überleben ja. und auch, womit wir da unterwegs waren und wie die Strategie war. Ein bisschen das haben wir ja schon erzählt.
Ja.
Und dann bin ich ja in diese letzte Verpflegungsstation da reingekommen. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich dachte, ja, ich setze mich jetzt mal hin und lege mal den Kopf auf den Tisch. Hab mir dann so zwei ISO, die hatten so ISO-Brause. Also nicht, also die hatten neben dem Aktiv 3 hatten sie wirklich als isotonisches Getränk für die Trinkflaschen und so weiter. Und die hatten aber auch so Brausen, das ist dann so wie Traubensaftschorle, Apfelschorle und das gab es auch als ISO-Variante und genau. so. Davon zwei Dinger reingezogen. Und da war ich auch an dem Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt musst du aufpassen. Wenn du jetzt hier einmal schwindelig wirst, dann wird oder irgendwas, dann musst du aufhören und aufpassen.
Aber das hast du, glaube ich, auch auf dem Video sehr gut eingefangen. Das war die Stelle, wo die Leute wirklich auf dem Rasen gelegen ja. haben und zum Teil 20 Minuten gepennt haben.
Die haben sich da hingelegt, manche sind Schatten. Gar nicht mehr aufgestanden, auf den Bänken haben ja. sie gelegen und ja. auf dem Video ja. habe ich nur so eine ganz kleine Sequenz drin, aber da ja. lagen halt noch viel, viel mehr Leute ja. rum. Ja. Also die letzte Verpflegungsstation war wirklich so, die Leute sind angekommen und alle sahen nicht mehr so ganz ja. frisch aus ja. und haben sich da wirklich zum Schlafen hingelegt, was auch immer. Ne? Und dann war es auch tatsächlich so, dass ich scheinbar irgendwie gefühlt so 20 Minuten eher da war als du.
Ja, locker.
Vielleicht auch ein bisschen länger, bis ich dann gedacht habe, jetzt rufst du mal an. Beziehungsweise der Kumpel oder der Zuhörer, den ich da vorher getroffen ja. hatte, der hatte mir gesagt, ja, den Olaf habe ich gesehen, der hat da oben irgendwo geschoben oder gestanden oder was auch immer. Dann wusste ich, okay, der ist noch da. Und dann habe ich noch so 5 Minuten gewartet und gesagt, jetzt rufe ich mal an. Nicht, dass doch irgendwas ist. Ja,
da
ist,
hast ne? du mich, glaube ich, 1,5 Kilometer vor der Verpflegung.
Ja, ja, und dann warst du dabei schon in der ja. Abfahrt und der schon ja. fast da. Ne?
Ja.
Und du warst ja da so weit, dass du sagst, okay, ich fahre jetzt keinen Meter mehr, hol mich hier ab.
Ja, da braucht man nichts zu sagen.
Ja.
Da war ich, also muss ich sagen, da hatte ich einfach das Gefühl, dass die Hitze so groß ist, dass ich... Ja, mir nicht sicher war, ob ich nicht wirklich was kaputt mache, wenn ich weiterfahre.
Und ich habe dich auch nicht überredet, zumindest anfangs nicht. Ich habe gesagt, okay, wenn es so ist,
nein,
ist
es
so.
Du hast zu mir nur gesagt, ich muss ISO trinken.
Ja, das habe ich auch gemacht. Genau, dann habe ich dir so ein paar Tipps gegeben ja. und gesagt, hier knall dir ja. diese zwei Brausen ja. da rein. Ne? Das habe ich auch gemacht, ja. weil mir ging es ja auch nicht so gut, aber vielleicht noch ein bisschen ja. besser als dir, ja. würde ich mal sagen. Und dann
ja, und
hast du dir so ein Geheimrezept nochmal gezogen, so nach einer ja, halben, dreiviertel Stunde. Also
ich
ne?
hab dann irgendwie nach einer Dreiviertelstunde gedacht, okay, die Schwäbische Alb hat noch nicht gewonnen. Du fährst jetzt, das waren ja nur noch 20 Kilometer und es ging ja auch so ein bisschen darum, das muss man ja auch erzählen, wir sind ja eigentlich für ein Team gestartet, wobei das mit den Zeiten nichts zu tun hat, sondern es geht dann darum, wie viele Leute von dem Team im Ziel waren und da ist Zielschluss um 19 Uhr und
ja.
Das ist das Team Bad Boller Roller, muss man hier ja auch mal sagen. Da ist mein Kollege Marc auch Mitglied, die machen was zusammen und der Andreas Milde kümmert sich eigentlich immer um die Anmeldung, dass wir so sensationell niedrige Startnummern auch haben.
Ja, ja.
Und ja, da habe ich gedacht, du musst wenigstens die 200 fürs Team ins Ziel fahren und habe an unseren Freund und deinen Kollegen Dan Miesen gedacht, der, als er von der Eroica zurückgekommen ist, gesagt hat, wenn nichts mehr geht, dann musst du Cliff Blocks nehmen, aber du darfst nicht dieses Spiel machen, ein Würfel oder zwei Würfel. Die ganze Stange muss auf eins rein und dann muss Cola drauf. Und genau das habe ich gemacht. Bin also beigegangen, habe mir eine Stange Salted Margarita Cliff Blocks reingeschoben.
Ja, ja.
Zur Verpflegung habe 2,5 Liter Becher Cola oben drauf getrunken und nach 5 Minuten konnte ich nicht mehr warten, da musste ich losfahren.
Ja, da hast du auf einmal richtig Stress gemacht.
Ja.
Ich wollte noch schön ins Video sprechen, komm, wir fahren jetzt los und du, ja, ich muss jetzt los, sonst bleibe ich hier stehen.
So ist es.
Und auch wieder das gleiche Spiel wie bei der anderen Verpflegungsstation. Ich kam gar nicht hinterher. Ich so, was macht er denn jetzt?
Ja, das ist Dans Rezept. Das muss man ganz klar sagen. Also Cliff Blocks mit Cola, es ist unglaublich.
Es ist unglaublich.
Vor allen Dingen, du fährst nach der Verpflegung gleich erstmal so eine 15% Rampe hoch.
Das können sie gut nach den Verpflegungen, ne? 15%. Ja, ich habe übrigens welche gesehen, die haben geschummelt. Die haben nicht die Verpflegung unten genommen, sondern die haben irgendwie Freunde gehabt, die oben im Auto standen, damit sie die nicht gleich nach der Verpflegung wieder berghoch müssen.
Das ist auch eine Technik.
Ja, ja.
Das ist auch eine gute Technik.
Die hatten sich irgendwie privat noch zusätzlich verpflegt, scheinbar. Nee, da ging es dann wieder. Ne? Das war gut, aber bei mir auch. Ich bin ein bisschen da langsamer hochgefahren und bergab waren wir dann irgendwie wieder zusammen. Und
aber auch da muss ich sagen, nachher, was du auch im Video aufgenommen hast, da als wir an dem Parkplatz mit dem LKW gestanden
haben,
da musste ich mir Wasser auf den Kopf
schütten. Wir sind jetzt fertig, wir müssen jetzt ja nur noch diese eine Steigung hier hoch und dann kam so ein Parkplatz und ich glaube, du hattest schon so diesen Blick dafür, wo Schatten ist und wo man gut halten kann und so weiter. Sind wir da nochmal rechts, also wir sind gerade mal 10 Kilometer weggekommen, ne, von der Verpflegungsstation. Würde ich mal sagen, so Halbzeit zwischen Ziel und Verpflegung gewesen sein.
Es waren so 15 Kilometer oder so.
Und das ist ja der Witz, dass die Pausen hinten, die Frequenz der Pausen zunimmt und dass man die auch braucht am Ende von so einem.
Ja, ich empfand es total angenehm, sich nochmal in den Schatten zu stellen, wo keine Sonne war. Dann hatte ich ja nur noch Wasser in den Trinkflaschen mitgenommen und kein ISO mehr, mir noch Wasser über den Kopf zu kippen. Und
das war Dans Lieblingsszene übrigens. Er meinte, wo wir da diese Pause von diesem LKW gemacht haben, wie du dir da Wasser über den Kopf geschüttet hat, fand er super. Irgendwie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, so dieses Gespräch, was du noch hattest, ist das Härteste, was du je gemacht hast. Und ich hatte die Kamera zwar noch an, aber gar nicht mehr gefilmt. Ne? Und das war eigentlich, und da habe ich gedacht, okay, das muss ich in den Film mit reinnehmen, weil es ist eigentlich eine der Kernaussagen des ganzen, der ganzen Veranstaltung gewesen.
Also auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin ja die 260 schon mal gefahren, aber ich habe da jetzt im Moment noch eine Rechnung offen.
Ja.
Und also ich kann für mich hundertprozentig sagen, wenn alles gut läuft und wenn ich da keinen Termin oder durch die Arbeit nicht kann, ich bin nächstes Jahr dabei.
Ja, ich bin auch schon wieder
definitiv dabei, weil das will ich jetzt wissen.
Ja, ja. Nee, und bei mir kam tatsächlich durch die langen Pausen vielleicht auch sonst wie, aber ich war gut drauf. Hat man mir vielleicht im Video auch angesehen. Also ich war natürlich kaputt immer noch, ne? Aber zu dem Zeitpunkt
war mir auch klar, dass ich ins Ziel komme.
Ja, also und ich habe aber auch, das hatte ich ganz oft schon, das ist auch oft eine Kopfsache. Ne? Bei mir ist es dann so, die Euphorie ist so groß, dass ich jetzt gleich ins Ziel komme, dass ich schon wieder gute Laune habe so ein bisschen. Und dann bin ich auch diesen letzten kleinen Anstieg, den ich ja von morgens schon kannte.
Da bist du ja losgeheizt wie verrückt.
Genau, da habe ich tatsächlich nochmal gedacht, okay, hier haust du jetzt nochmal alles raus, zumal ich den auch kannte und wusste, so schlimm ist der gar nicht so, wie unten stand ja irgendwas von 12%, aber das war nur so kurzzeitig. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben, und wir fahren ja nun viel, viel Rad, dich zumindest auf einer Rennradstrecke, Mountainbike hat, schafft man das ja mal, dass man schieben muss, weil irgendwas nicht fahrbar ist, ne? Aber dass du gesagt hast, nö, das ist mir jetzt hier zu steil, ich schiebe mal.
Ja, das war ja
frei. Ich war ja ein bisschen weiter vorne und konnte so die Serpentinen runtergucken und habe gesehen,
das da schiebt er. Ja, das war wieder so ein 12%-Stück in der prallen Sonne. Und da habe ich einfach die 500 Meter mit den 12% geschoben.
Ja, ich habe auch gesehen, wie du dann danach, nach der Kehre, bist wieder aufgestiegen.
Da bin ich aufgestiegen und das war auch die Stelle, wo oben der Asphalt ja komplett weich war.
Das war ein schmatzendes Geräusch, wenn man darüber gefahren ist.
Wo wir eine Bodenhaftung hatten, das war ja sensationell.
Wobei ich glaube, bergab hätte ich Schiss, dass das zur Seite wegglitscht irgendwie.
Ja, du darfst das nicht, also ich denke mal, das darf man nicht in den Kurven haben.
Solange
es geradeaus geht, ist das in Ordnung.
Ist egal,
aber wenn du dich da in die Kurven reinlegst, da hätte ich auch ein bisschen Bedenken bei. Ja.
Nö, dann sind wir da hoch, dann haben wir uns oben, habe ich dann auch mir so ein Schattenplätzchen gesucht, dann haben wir uns relativ schnell auch wieder getroffen. Und dann die schöne Abfahrt ins Ziel, die sieht man ja auch im Video sehr schön, wie wir dann ins Ziel unten reingekommen sind.
Das war auch unglaublich, oder?
Und das war schon ein tolles Gefühl, das alles geschafft zu haben. Ja. Und, das Gefühl war auch besser als das, die Einfahrt am Morgens ins Ziel.
Das alkoholfreie Weißbier dann, das war ja sensationell.
Egal, es war zwar ein bisschen wärmer, als man es gerne gehabt hätte, aber es war, also da auch da unten im Ziel war. Schöne Stimmung, waren auch nochmal so Wasserdinger.
Ja, und hatten sie auch gut reagiert, standen auch Sprenger, also dass man sich direkt nur abkühlen konnte.
Großes Festzelt, ich habe das mitbekommen auf dem Video, was ich da nochmal, habe ich also so kurz erzählt, wir sind jetzt angekommen und sonst wie, dass da dann auch schön, wie heißt es?
Da war eine richtige Blasmusikkapelle.
Nee, wie heißt denn diese Sängerin, diese ganz bekannte Schlagersängerin, habe ich, die Blaskapelle hat ein Lied von der gespielt, ne?
Von Andrea.
Atemlos.
Atemlos. Von Helene Fischer.
Ja, Helene Fischer wurde Atemlos, wo ich auch dachte, na, das passt ja auch schon sogar ganz gut. Nee, und dann waren wir ja doch beide sehr, sehr glücklich. Und eins ist ganz klar, wir sind beide natürlich kaputt gewesen, hatten unsere wirklich schweren Phasen mit dieser heißen Sonne und so weiter. Aber körperlich waren wir jetzt nicht komplett am Ende, hatte ich das Gefühl.
Du hast ja, um das mal so zu sagen, du hast ja schon mal bei so einer Aktion am Nienstädter Pass so eine Nahtoderfahrung gehabt, dass dir hinterher bei so einer Hitzefahrt, dass du wirklich ja richtig Kreislauf hattest.
Genau.
Und ich kann nur sagen, es war mir dann in den Momenten, wenn die Sonne zu doll darauf gebrannt hat, das war mir zu viel. In den Steigungsdingern dann langsam zu fahren bei 46 Grad, da habe ich dann das ein oder andere Mal geschoben. Aber es war so, dass ich im Ziel zumindest nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendetwas kaputt gemacht habe und dass ich einen Überhang für die nächsten Tage habe und dass
also ich keine Dehydrierung, keinen Tropf, an dem man angeschlossen werden muss. Wir waren körperlich komplett fit. Sobald wir aus der Sonne raus waren, war sowieso immer alles wieder gut. Und natürlich nicht so, dass wir jetzt gesagt hätten, wir ballern mit 300 Watt einen Berg hoch, aber wir waren gut drauf.
Das muss ich sagen, das hat einfach gut funktioniert.
Und da haben wir auch wirklich ich hatte auch eine kleine Strategie, weil ich wusste, es wird heiß. Ich habe tatsächlich 3 Tage vorher nichts Großartiges gemacht, sportlich. Habe die 3 Tage vorher schon viel getrunken und auch immer auf Salzzufuhr geachtet. Ja. Und ich hatte auch während der Fahrt dieses Fleur de Sel hier aus La Palma, original La Palma-Salz, in so einem kleinen Apothekerdöschen mit dabei, wo ich einfach so eine Fingerspitze im Mund zergehen lasse. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das weil ich habe schon mal mit Salztabletten früher rumexperimentiert, das funktioniert bei mir nicht so richtig gut. Da wird mir eher schlecht von dem Zeug. Und hier ist es ja so, dass du das über den Gaumen aufnimmst oder wahrscheinlich auch über die Schleimhäute noch mit aufnimmst und dann auch ungefähr, dreimal machen, dann nimmst du zu viel auf.
Ich glaube aber, dass mit dem Salz im Mund ist auch ein sehr, sehr guter Trick, um dieses Gefühl, dass man kein klebriges Essen und kein klebriges Getränk eigentlich
mehr zu sich nimmt. Ne?
Ja, nichts Süßes mehr. Kein Iso, kein Riegel mehr. Dass man das so ein bisschen bekämpft, weil es ist ja doch so, also mir geht das jedenfalls so, wenn ich so längere Geschichten mache und mich dann überwiegend von so Blocks und von so Gels ernähre, irgendwann ist es gut, da mag ich das nicht
dann
mehr. Und
dann muss es. Irgendwas. Deswegen war das Weizen auch Gold wert am
Ende. Und ich glaube, da mit deinem Salztrick, das ist eine ganz gute Sache.
Ja, das Gute ist, glaube ich, man kann dadurch nicht überdosieren. Wenn ich jetzt eine Salztablette nehme, das ist so eine Kapsel, gibt es ja hier von so eine blaue Packung, das ist ja so eine ganz bekannte Marke, die mir jetzt nicht einfällt. Dann nehme ich eine von und dann denke ich, ach, nehme ich noch eine von und dann dosiere ich das vielleicht sogar über und habe den umgekehrten Effekt. Das kann dir bei sowas nicht passieren, weil du da ja weil der Gaumen sagt dir schon, ob er noch mehr Salz haben will oder nicht. Ja. Und mehr, als dass du dann mehr trinken musst, kann eigentlich auch nicht passieren. Ja. Und das war jetzt so meine Strategie. Dann die Blocks mit mal diese Margarita-Blocks, die ja auch doppelt so viel Salz drin haben. Das sind diese Gummibärchen, nennen wir sie mal so, von Cliff Bar. Ja, essensmäßig, dann haben wir die ganze Zeit das Aktiv 3 getrunken. Am Anfang noch in Kühl und später in Teeform.
Aktiv 3 Tee ist jetzt für mich auch ganz weit vorne.
Genau, aber nein, die hatten das war halt der Sponsor, glaube ich, oder die
sind sind als Sponsor mit dabei, genauso wie Göppinger Mineralbrunnen, das Wasser und die ISO
die Brausen
und
das ganze
Zeug da gestiftet hat. Und das war aber auch wirklich, muss man sagen, gut zubereitet. Also da war nicht zu wenig drin, da war nicht zu viel drin.
Genau.
Die haben wirklich in den Verpflegungsstellen auch immer kaltes Wasser drauf gehabt, dass du in dem Moment, wo du es abgefüllt hast, war es immer gut.
Da
war es gut
trinkbar. War immer kalt,
Und da kann man nicht meckern. Und vor allen Dingen, es gab an allen Verpflegungsstationen eigentlich auch immer 3 Geschmacksrichtungen.
Das ist so für Geschmacksrichtungen, jeden das, was jeder wollte. Wie gesagt, wenn du das gar nicht mochtest, hättest du Brause und Wasser trinken können. Nur Wasser gab es natürlich auch.
Ja.
Und zu essen gab es auch gut, Brezeln, also da ich ja nun kein Fleisch, Milch und Kram esse, habe ich dann einfach die Brezeln genommen.
Für dich als Veganer ist natürlich ein bisschen schwierig.
Nee, aber es war was dabei.
Aber für alle anderen, es gab Wurstbrötchen, es gab Käsebrötchen.
Salami und Käse gab es auch einzeln, habe ich gesehen.
Es gab auch so Salami.
Und aber das würde ich mal richtig drüber gefreut, ne? Weil du von diesem süßen Kram wegkamst.
Ich kann die süße Kram nicht mehr ab. Und dann brauchte ich da mal so eine Wurst.
Aber essensmäßig tatsächlich hatte ich das Gefühl, gar nicht so viel. Also ich hatte auch immer mein ganzes Trikot voll mit Cliff Bars. Das ist immer so, weil ich nie weiß, na, gibt's da jetzt was kompatibel mit meiner Ernährung ist oder nicht. Dann esse ich halt zur Not einen Cliff Bar. Und dann diese Salzbrezeln habe ich ein paar von gegessen. Ich glaube, da habe ich sogar eine von zu viel von gegessen. Ich glaube, zwei oder 3 Stück davon gegessen. Das war ein bisschen viel. So viel hätte ich gar nicht essen brauchen, weil dieses Iso ja auch immer noch Kohlenhydratzufuhr ist. Ne? Ja. So ist es ja nicht. Ja. Das war vielleicht so eine Sache, aber sonst ist das ernährungs- und getränketechnisch, glaube ich, richtig gut aufgekommen, dass wir beide nicht annähernd dehydriert waren, sondern dass das alles vom Wasserhaushalt super war. Also ich habe bis zum Ende geschwitzt, hatte immer, wenn es berghoch ging, hat der Körper, und das ist ja krass, wie der Körper dann auch arbeiten muss, um es runterzukühlen, weil bei mir, wir reden von 9 bis vielleicht sogar 10 Litern, die ich zu mir genommen habe. Ich habe es nicht ganz gezählt, aber ich habe ja große Trinkflaschen, 950 Milliliter jedes Mal voll gemacht und jedes Mal ausgetrunken. Das heißt, ich habe bestimmt 9 Liter musste der Körper verarbeiten, ohne dass man auf großartig auf Toilette musste, sondern das ist eine reine Kühlmaschine.
Ich war gar nicht. Ja. Also ich kann es ganz offen sagen, ich war überhaupt nicht. Und ich habe ungefähr genau das Gleiche. Ja. Also ich würde auch sagen, das waren locker 8 bis 10 Liter. Ich habe es auch nicht gezählt. Ja. Aber locker 8 bis 10 Liter und das ist einfach durchgelaufen.
Das muss ich wirklich sagen.
Wir sahen ja auch so aus. Also dein schwarzes Trikot
Mein schwarzes Trikot war weiß meliert jetzt. Genau. Hat einer geschrieben, dein schönes Trikot kaputt gemacht. Nee, das wäscht man doch einfach nur wieder. Nee, und das ist so, ich war vielleicht ein bisschen, also ich bin von der Hitze vielleicht ganz gut vorbereitet, weil ich so 2-3 Mal die Woche auch mal nach so langen Radfahrten immer mal in die Sauna gehe oder so. Das hat mir vielleicht geholfen, das ganz gut zu verkraften dann auch. Also der Körper weiß das bei mir, dass er mit Wasser wie er umzugehen hat, aber bei dir hat es ja auch gut funktioniert. Also das war wirklich, würde ich fast sagen, dass wir das optimal gemacht haben, dass wir uns da nichts weggeholt haben.
Aber stark waren auch die Frauen, die mitgefahren sind. Ne?
Ja,
muss man auch mal sagen, ne? Starke Frauen dabei. Mhm.
Die dann an uns vorbeigefahren sind, die meintest du.
Die sind locker an uns vorbei, aber auch im Feld waren ja wirklich, verhältnismäßig viele Frauen dabei. Mhm. Und die auch wirklich gut mitgefahren sind.
Und da reden wir jetzt nicht von jungen, also schon durchtrainierten, aber nicht so, die sind nicht auch, die sind auch manchmal 20, unser Alter. Die sind nicht
20 plus. Also
das ist schon überhaupt schon natürlich alle, die da mitgemacht haben. Und dann sind auch Leute mit viel Gewicht, die da hoch sich gequält haben und das mitgemacht haben. Und junge Leute, dieser junge Typ, mit dem ich mich da morgens verfahren hatte oder so, ne, das muss man ja auch so sagen. Ne? Das ist aber scheinbar auch, wir haben ja mit einem der Veranstalter, der uns angesprochen hat, hier, kommt nächstes Jahr wieder.
Ja.
Und mit dem haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und es ist tatsächlich wohl, dass die solche Veranstaltungen auch ein kleines Nachwuchsproblem haben.
Ja.
Weil nicht so viele junge Leute nachkommen, wie alte irgendwie oben wegbrechen, die an solchen Veranstaltungen überhaupt teilnehmen. Und trotzdem, dann freut man sich natürlich über jeden, der da mal reinkommt, der da vielleicht kein alter Hase ist.
Man kann eigentlich nur genug Reklame für machen.
Ne? Ja, ja.
Man kann für die Veranstaltung eigentlich nur wirklich Reklame machen und sagen, fahrt da mal hin, guckt euch das an. Sicherheitshalber seid ein bisschen konservativ und macht einfach eine Strecke kürzer, wie ihr das vielleicht hier im Flachen macht.
Ja, ja.
Denn die Leute vor Ort sind natürlich die Hügel gewohnt. Das ist, wie sagt Marc immer, ist mein Wohnzimmer. Die fahren das jeden Tag. Und wenn man hier auf eine 70 Kilometer Runde 1400 Höhenmeter zusammenkriegen will, müssen wir in Niedersachsen uns ja schon ganz schön Mühe geben. Dementsprechend fit sind natürlich auch einfach die Leute, die da sind. Aber es ist
eine super Veranstaltung. Es ist tatsächlich was, und du hast da früher schon von erzählt, aber da ist der Funke nicht so rübergesprungen bei mir, leider, jetzt im Nachhinein, weil man das auch erst schnallt, wenn man da ist. Ne? Also wie toll das ist und das jetzt mit so einer ausführlichen Erzählung, wie wir es hier vielleicht machen, schnallt man es dann vielleicht schon, ne? aber so
naja, zwischen Tür und Angel. Also ich finde, die Bilder sprechen für sich.
Ja.
Also da, gerade auch wenn man dein Video sieht, die Bilder sprechen für sich und es ist wirklich verkehrsarm.
Genau.
Das sind super schöne Strecken.
Ja.
Und die geben sich so viel Mühe, da das rauszusuchen, dass du fährst ja teilweise dazwischen diesen Einsiedelhöfen durch. Das ist ja.
Asphaltierte Feldwege. Und
da spricht die Landschaft schon für sich, das muss man sagen. Und es ist halt immer wieder abwechslungsreich. Du fährst immer mal wieder hoch.
Ja, ja.
Du hast dann oben auf diesem, ich nenne das mal Hochplateau, hast du immer wieder mal eine Strecke, wo du fährst, wo du auch zügig fährst, wo Windräder stehen. Und dann fährst du wieder runter und dann geht's wieder rauf und wieder runter und wieder rauf.
Ja. Also es war wirklich toll. Und die Hitze war natürlich ein Abenteuer tatsächlich.
Das war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja. Das stimmt schon.
Ja. Dann wollte ich eigentlich, haben wir, glaube ich, jetzt fast alles durch, ne?
Aber wir haben viel durch.
Also ich habe hier so ein paar Stichpunkte noch, die wir vielleicht besprechen können, womit wir unterwegs waren zum Beispiel, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Ich bin tatsächlich mit meinem Open gefahren, du mit deinem 3T Explorer.
Ich bin mit dem Explorer gefahren, auch mit Rennradreifen drauf.
Und beide mit Gravelbikes, mit Rennradreifen. Und was mir wirklich aufgefallen ist, diese ganzen Randonneure, die da unterwegs waren, die haben fast alle Gravelbikes.
Ja.
Oder zumindest einen Crosser. Ja. Manchmal erkennt man ja den Unterschied gar nicht so.
Ja. Ja.
Das war mir so nicht bewusst, weil wenn du so zum Ötztaler fährst, alle Rennrad, ne, da habe ich das nicht gesehen, aber da war's.
Beim Ötztaler muss ja die letzte Sekunde rausgeholt werden. Das ist ja das ganz Entscheidende.
Aber manchmal auch mit dicken Reifen. Das war nicht so wie wir jetzt mit Rennradreifen, sondern auch mit dicken Crosserreifen.
Erstaunlich, oder? Ja. Erstaunlich, dass die mit, ich sag mal in Anführungszeichen, Semi-Slicks im Cross-Bereich da rumgefahren sind und sich mit dem breiten Reifen die Berge hochgequält haben. Respekt. Respekt.
Und diese Gravel-Bike-Geschichte, die ja nun auch Enjoy Your Bike sehr, sehr präsent immer begleitet, weil wir ja hier viel mit Open und 3T und ähnlichen Rädern machen. Und natürlich viel in der Theorie und Gerard Wooms Interview und so weiter. Es gibt bald keine Roadbikes mehr. Die Jungs sind schon einen Schritt weiter, ne? Die sind da schon. Die sind da schon so, wo wir jetzt immer so am Erzählen sind, wo wir selber vielleicht auch schon sagen, Mensch, das ist ja das coolste Fahrrad, was wir haben, aber die sind da schon längst.
Die brauchen halt den
Komfort.
Die fahren halt 600 Kilometer mehr oder weniger nonstop fährt, bis vielleicht auf so 3 Stunden schlafen in der Vorhalle von der Bank, der weiß, worum es geht. Und die haben ja auf den langen Touren auch relativ viel Material noch dabei. Also da wird auch schon mal ein Ersatzbremsbelag mitgenommen, ein Schlauch sowieso.
Und die haben auch mal schlechte Strecken, dann müssen mal doch über Schotter fahren und solche Sachen. Ja. Also das war wirklich hochinteressant. Bis Open und 3T waren die einzigen, unsere beiden, die ich gesehen habe. Aber es war tatsächlich auch Leute, die an mir vorbeigefahren sind. Was sind das für ein Rad?
Ja.
Also die haben das denn schon gesehen, dass das irgendwie was anderes ist als ein normales Rennrad.
Ne? Und letztendlich haben sich deins und auch meins, ist ja, das 3T ist ja ein bisschen sportlicher, das Exploro, aber die haben sich beide hervorragend eigentlich bewährt,
muss ich so sagen.
Also ich bin da sehr zufrieden mit.
Ich bin auch super zufrieden. Ich fahre ja selten mit meinem Rennradlaufrad. Ich habe so einen Tune-Schwarzbrenner-Laufradsatz mit Schlauchreifen. Komm, wir haben ja ganz viel im Podcast schon drüber geredet, dass wir ja Schlauchreifen wieder ganz gut finden.
Ja gut, ich hab keine Schlauchreifen.
Das ist normal, Radreifen, aber mit Schlauch drin.
Ja, mit Schlauch drin. Ja. Ich bin da sehr konventionell und habe halt da einen Envy-Laufradsatz drin, einen relativ leichten. Und muss sagen, dass sich auch die Scheibenbremse einfach super bewährt.
Ja, also, das mit der Scheibenbremse. Also ich habe mich auch in den Abfahrten pudelwohl gefühlt und das ist wo ich auch das Gefühl habe, dass das ein bisschen besser ist als der Laufradsatz, den ich vorher gefahren bin, dass ich einfach so eine Sicherheit hatte und vielleicht liegt es auch so ein bisschen an den Schlauchreifen oder es ist eine gewisse Ähnlichkeit von meinem Rennrad, was ich sonst auf La Palma auch immer fahre. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl gehabt in den Abfahrten und ich hatte am Ende irgendwo scheinbar auch eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 80 km/h irgendwann mal drauf gehabt. Mm. Und ich bin schon ein Schisser in den Kurven sowieso. Also auf gerader Strecke kann man schon mal schnell fahren, aber ich hatte immer ein sicheres Gefühl. Und das hat mich auch gefreut, weil ich diesen Laufradsatz hier in Hannover natürlich noch nie so an die Grenzen bringen konnte.
Ja.
Und das mit dem scheibengebremsten Rad war auch super. Und wie gesagt, hochinteressant, dass die Jungs da schon alle nur auf Gravelbikes unterwegs sind.
Ja.
Die sind
einfach weiter.
Ja, haben wir beide gesagt, wir fahren mit leichtem Gepäck, nehmen keine Jacken, keine Westen oder irgendwas mit. Das hätte sich gut gemacht.
Da muss man ja auch ganz, ganz deutlich sagen, dass an dem Tag brauchten wir das nicht. Die Wettervorhersage war gut. Ich hatte auch keine Regenjacke dabei, weil es war ganz komisch, klar angesagt, dass kein Regen kommt.
Wenig mit. Ne? Also ich hatte meine paar Riegel. Natürlich habe ich so ein bisschen, meine kleine quadratische RX0, so eine kleine Kamera, mit der ich während der Fahrt so ein bisschen gefilmt habe. Eine große Kamera hatte ich oben auf so einer Oberrohrtasche, nennt man das, glaube ich, genau. Und die Actioncam installiert. Ansonsten hatte ich den Rest, alles, was ich so brauchte, hinten in meiner Trikottasche. Ganz viele von diesen Gummibärchen, weil die hebe ich mir auch immer für relativ spät auf. Ne? Die kommen immer erst dann zum Zug, wenn es mir wirklich schlecht geht, weil ich dann immer hoffe, dann bringt es noch was.
Ja, weil du immer an Dan denkst.
Ja.
Du bist aber nicht am Limit gewesen. Du musstest keine Cola trinken.
Ja, ich bin ja seit 5 Jahren koffeinfrei unterwegs. Das heißt, wenn ich eine Cola getrunken hätte, dann wäre ich die 300 gefahren.
Ja, deshalb war ich auch beruhigt, dass du keine Cola getrunken hast. Also ich war sehr beruhigt dabei.
Ja, aber ich habe es dann mit Brause wieder wettgemacht. Ne? Also der Zucker, den habe ich mir dann schon einverleibt. Nee, ansonsten wenig mit dabei gehabt. Ich meine paar Riegel noch und sonst versucht ein leichtes Trikot. Haben auch ein paar geschrieben, wie kann man so blöd sein? Also haben sie nicht so geschrieben, aber mit dem schwarzen Trikot durch die Gegend zu fahren. Ja,
das war mir auch unbegreiflich.
Die anderen waren in der Wäsche.
Ja, das hast du mir ja auch erklärt. Also
und das war,
ich fand es für den heißesten Tag des Jahres bis dahin war ich sehr erstaunt, dich morgens in einem komplett schwarzen Trikot zu sehen. Ich fand das sehr offensiv.
Ja, aber es war eins der leicht gebautesten Trikots aus meinem Schrank, muss man schon sagen. Also es war so hinten, das hatte hier unter den Armen nur so Netzstruktur und ist nur vorne. Also am Ende des Tages natürlich nimmt es die Sonne ein bisschen auf, aber von der Dünnigkeit war es schon perfekt. Und die anderen beiden, die ich, also das andere, was ähnlich dünn ist. Das
eigentlich muss man für so ein Wetter noch ein weißes haben.
Ja,
ein
ja.
Weißes Netz.
Vielleicht muss ich nochmal bei Gore anrufen und mal eins bestellen. Nee, und sonst wenig Kram. Ich glaube, eine Kartusche noch, eine so eine Stance-Milch hatte ich mit.
Ja, das,
also. Falls was schief geht. Und
Ich hab eigentlich immer einen Ersatzschlauch und habe einfach sicherheitshalber zwei von diesen CO2-Kartuschen in dieser Satteltasche.
Genau. Hast eine Satteltasche gefahren.
Ja, aber sie wackelt nicht.
Wenn ihr 225 Kilometer hinter Leuten hinterher fahrt und ich auch teilweise immer hinter den gleichen Leuten hinterher gefahren sind, du hast eine große baumelnde Satteltasche hinten am Sattel baumeln. Du fährst hinter so jemandem her und man hat ja vielleicht auch schon mal Hunde von hinten gesehen, so männliche Hunde. Also ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf, dass das irgendwie komisch aussieht.
Ich leider jetzt auch nicht mehr. Nachdem du es mir mehrfach erklärt hast, an was sich das erinnert, muss ich sagen, ich achte jetzt jedes Mal, wenn ich losfahre, dass meine Satteltasche auch hundertprozentig verschnürt ist und nicht wackelt.
Ja, und die darf auch nur ganz klein sein.
Ja.
Aber es gibt ja so Satteltaschen, die wirklich so, sagen wir mal, so ein Durchmesser von 10 Zentimeter haben und die baumeln dann da und nach rechts und links baumeln die so. Wo ich dann denke, okay.
Auch das Bild werde ich nie wieder los jetzt. Danke, Ingo, danke.
Ja. Sehr freundlich. Also wenn ihr jemals hinter jemandem mit einer Satteltasche herfährt und die baumelt, dann könnt ihr euch mal überlegen, wie das aussieht.
Ja.
Aber ich habe es tatsächlich, ich habe gedacht, jetzt weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch so komisch gepolt, aber es sah komisch aus. Seitdem habe ich gesagt, okay, kauft euch hier diese, es gibt ja diese Wraps, die man so da runterwrappen kann mit Dings, die sieht man denn nicht so. Jedenfalls fahre ich nicht mit Satteltasche. Dann lieber nur Unterrohr oder Half-Frameback oder sowas.
Nein, also ich mache die fest. Ich habe die immer fest.
Sehr gut. Okay, also, und einen kleinen Tipp, den ich noch habe, wenn ihr zu sowas anreist, nehmt euch eine Pension, Hotel, Jugendherberge, je nachdem, wie viel Geld ihr ausgeben wollt. Fahrt nach sowas nicht 5-6 Stunden Nein. nach Hause. Das ist auch nach dem Ötztaler erlauben sie es noch nicht mal zum Beispiel, weil nach so
das
offiziell.
Weiß
ich glaube, da gibt es sogar ein Verbot, dass die Polizei da dich rauswinkt und solche Sachen.
Beim Ötztaler war ich noch nicht.
Ich meine, dass die das damals gesagt haben.
Ich kann nur eins sagen, ich habe ein einziges Mal im Zweierteam 24 Stunden am Nürburgring gemacht und bin danach oder war danach der Meinung, da kann man schon nach Hause fahren, da ist es noch hell. Und ich bin ziemlich genau bis Wülfrath gekommen, das sind glaube ich 140, 150 Kilometer und habe dann erstmal 4 Stunden geschlafen und muss seitdem eigentlich sagen, ich kann mich da nur anschließen, wenn man irgendwas über 100 Kilometer fährt, wenn so eine Hitze dazu
kommt. Ja, also zumindest so Marathongeschichten, 5, 6, 7, 8 Stunden oder sowas, 100 Kilometer gehen immer noch. Aber
und dann sollte man drüber nachdenken, ob man nicht in Ruhe da bleibt und den Abend da ausklingen
lässt. Weil das ist schon, sich da noch auf die Autobahn zu setzen, also man hat zwar am Anfang vielleicht noch so ein paar Endorphine und 2-3 Stunden hält man aus und so 1-2 Stunden würde ich wahrscheinlich auch fahren. Das wäre mir egal, aber sowas wie wir jetzt hier mit 500 Kilometer.
Wenn das 100 Kilometer sind, das würde ich auch machen. Na. Aber wenn du eine Strecke hast, das sind ja fast 600 Kilometer
da. Und dann bist du nicht besser als einer, der Alkohol trinkt.
Nein.
Nein, muss man ganz klar sagen.
Das muss man auch so sagen.
Nehmt euch die Zeit, schlaft aus am nächsten Tag und setzt euch dann auf die Autobahn. Und
was hatten wir noch?
Oder fahrt mit dem Fahrrad dahin.
Genau. Was hatten wir noch? Sitzprobleme.
Sitzprobleme, genau. Ja, Sitzprobleme hatten wir tatsächlich. Sitzprobleme. Ich bin ja auch Trondheim-Oslo damals gefahren und Trondheim-Oslo war nicht schlimm für mich. Wir sind so insgesamt 19,5 Stunden, das sind 550 Kilometer gewesen. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dort das Zeichen gelernt habe, im Windschatten zu fahren, dass man die Hand so neben sein Gesäß macht und so nach oben winkt, so schräg nach oben, wie auch immer, ne? Damit signalisiert man dem Hintermann, pass auf, ich gehe jetzt aus dem Sattel in den Wiegetritt. Und die machst du sehr oft da. Also das war wirklich scheiße. Das ist auch tatsächlich was, wo ich eigentlich kein Rezept hatte. Und da sind wir beide jetzt relativ gut durchgekommen.
Ja.
Also ohne Sitzprobleme. Und das bei der Hitze mit Salz und sonst wie, der durch den ganzen Körper durchgeschleust wird. Also da, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und du hast dein Geheimrezept gehabt.
Habe ja, ich mir jetzt gleich bestellt. Ja, das ist aus Holland, das ist von der Firma Born, ist das ein Sitzpuder.
Ja.
Das, weil also ich habe da früher mal sehr, sehr viel Probleme mit gehabt. Und ich könnte da jetzt auch wir könnten auch einen Podcast machen über Sitzcreme, ja, in verschiedensten Geruchsrichtungen, in verschiedensten
du hast alle durch, ne?
Ich habe sie alle durch, also von Rosmaringeruch über die, ja, gute Asos, die etwas kühlt. Und ich muss einfach sagen, das mit dem Puder klappt ganz gut. Ich glaube einfach, weil du nicht noch was draufschmierst, was fettet und was eine
Schmiere hinterlässt. Aber das macht man ja nur auf das Polster und an, ja, die Haut machst du gar nichts.
Nein, ich mache das jedenfalls
so. Und das Puder soll dann die Feuchtigkeit aufnehmen? Oder?
Naja, das Puder oder der Puder sorgt halt dafür, dass das schon ein bisschen gleitet auf der Haut. Ne? Das ist nichts anderes. Aber ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass du halt keine ölige Substanz aufbringst. Mhm. Also die Cremes haben ja alle irgendwo ein Öl oder eine Fettigkeit, und das hast du halt bei dem Puder, finde ich, nicht. Und dadurch ist es für mich gefühlt trockener. Feuchtigkeit, okay, kommt ja durch Schwitzen alleine.
Ja, und die Feuchtigkeit macht ja oft das Wundeproblem.
Genau, dann, ne? Und du hast so ein bisschen besseres Gleiten auf dem Sitzpolster, und ja, ich komme da eigentlich gut mit zurecht.
Geht das dann gut wieder raus aus dem Polster nach dem Waschen?
Ja, natürlich.
Okay.
Natürlich.
Na, dann werde ich, weil das ist jetzt so, das werde ich auch mal testen. Ich war aber auch ganz zufrieden, ich nehme dieses Pure Active immer. Mhm. Das ist so eine Art, nennen wir es ruhig beim Namen. Das ist wahrscheinlich so eine Art Leitgel, weil ich habe mal nach der Firma Pure gegoogelt, und die verkaufen sowas auch in anderen Geschmacksrichtungen und in anderen Farben der Verpackung.
Naja, das ist.
Das habe ich gedacht, wahrscheinlich haben sie es daran angelehnt, keine Ahnung. So gut kenne ich mich da auch nicht aus.
Ich kenne das auch nur, wenn ich im Neo schwimme, dass ich das oben am Hals mal nehme, wenn das längere Strecken sind. Und das trägt ja auch nicht so eine richtige
Fettschicht auf, sondern Schicht,
das ist so eine Gleitschicht. Genau. Und ich glaube, der Puder macht das ähnlich.
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass es sich, wenn du es in der Hand hast, fühlt sich die Hand hinterher so ein bisschen stumpf und glatt an.
Ja, ja.
Aber ohne, dass du überhaupt was siehst und dass irgendwas fettet und so weiter. Weil diese ganzen anderen Sachen, die fetten und sonst wie, das war alles nichts. Und es gab ja auch
dieses... Das geht auch nie wieder raus aus dem Sitzpolster.
Ich weiß, ich habe das mal probiert, so mit Vaseline, diese ganze Hose kannst du wegschmeißen danach. Ja. Das kannst du waschen, wie oft du willst. Ja,
das geht nie wieder raus.
Das war ja so dieses ganz Euphorische, also es ist vielleicht auch schon länger her, als ich das gemacht habe, aber das war dieses ganz Euphorische, nachdem du dieses Tour de France-Video mit Jan Ullrich und Erik Zabel gesehen hast.
Ja.
Und das ist dieser Physio-Typ, der hat ja eine eigene Creme.
Der heißt Eule.
Genau, Eule Sitzcreme konnte man ja auch kaufen.
Genau.
Und der hat die ja richtig in dieses Sitzfolgepolster reingematscht. Das habe ich auch einmal gemacht und nie wieder.
Vor allen Dingen, weil du ja schon beim Thema wackelnde Satteltasche warst. Hast du schon mal gesehen, was passiert, wenn man im Regen fährt mit so einem Vaseline-artigen Kram?
Nee.
Dass die Leute dann lauter Schaum am Arsch haben, ehrlich gesagt, weil das aufemulgiert mit dem Wasser, das sieht unglaublich aus.
Okay.
Also das geht gar nicht für mich. Ich möchte das.
Also dann lieber doch Satteltaschen, die.
Genau. Nein, aber ich komme damit gut zurecht.
Ach, jetzt fällt mir übrigens ein, es gibt ja so eine Lampenfirma, die macht ja so ein Rotlicht in Form eines Hodensacks. Hast du die mal gesehen?
Nein.
Die haben, glaube ich, das auch mit den Satteltaschen schon mal gesehen und
sind
dann
das,
auf die Idee gekommen.
Das würde ich mir als Rücklicht dann anbauen.
Ja, das ist dann schon wieder witzig. Also, ich hoffe, das war jetzt für euch mal so ganz interessant. Wir haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, und vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch dabei, wenn ihr selber mal einen Marathon fahrt. Hoffe ich jedenfalls, dass da nicht zu viel Blödsinn ist, den wir da erzählen. Ich glaube, wenn man mal so einen echten Randonneur hier vor dem Mikrofon hat, der erzählt einem wahrscheinlich noch mehr Tipps und Tricks, die haben wahrscheinlich noch mehr.
Die haben einfach einen noch weiteren Erfahrungsfundus.
Ja.
Und ich persönlich kann mir vorstellen, egal ob man nur eine Wetterextremsituation hat oder nicht, wenn man so ein 600er Brevet fährt und auf einmal sagt, das Teil, es sind nur noch 100 Kilometer bis ins Ziel. Ich überlege echt, sowas mal auszuprobieren, um das einfach, um dieses Gefühl mal zu haben.
Ja, ich habe einen Bekannten, der tatsächlich jetzt zwei, und der fährt nicht annähernd so viel Rad wie ich. Der hat einen 200er, einen 300er und einen 400er gefahren. Da kommt dann vielleicht auch nur ein 20er Schnittball raus am Ende, aber scheißegal.
Ja, das
hat er durchgezogen. Und das ist ja, so.
Das ist eine andere, also.
Es ist eine andere Sportart, ne?
Es ist eine völlig andere Szene. Und es gibt da ja so ganz viele Sachen, die man machen kann. Ich sag mal, ich habe auch das vor kurzer Zeit entdeckt, dieses Rando Imperator.
Ja, der Name ist schon cool.
Erstmal ist der Name ja schon giga cool und das ist immer Anfang Mai, da fährt man von München nach Ferrara in Italien an der Via Claudia Augusta lang, also an dem alten Alpenübergang der Römer, auch an dem niedrigsten. Mhm. Und das sind nur 300 oder 3500 Höhenmeter, aber 600 Kilometer und man fährt das so, ich glaube, in 96 Stunden. Also
ja.
Und sowas machen diese Leute extrem entspannt, extrem an der Landschaft interessiert und einfach auch darauf bedacht, mal nach links und rechts zu gucken und nicht nur den Kopf runterzunehmen und das Vorderrad zu sehen.
Ja, ja.
Das ist schon faszinierend. Und,
ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Und das
der
ist
Gedanke
mal ein bisschen,
macht mir Spaß.
Ja, und ich auch bin froh, dass ich da jetzt zugestoßen bin. Und der arme Klaus, aber er steht noch in der Liste, glaube ich, drin, weil den Namen haben sie, glaube ich,
nicht geändert. Nee, den Namen haben sie nicht mehr geändert gekriegt. Das war zu
in der Ergebnisliste steht da drin und das nächste Mal nehmen wir ihn wieder mit.
Ja.
Und ansonsten ist das mal eine schöne Abwechslung gegenüber diesem ganzen Triathlon-Kram, den ich ja auch mache, wo es dann auch wirklich darum geht, sich mal auszukotzen auf so einer olympischen Distanz. Und das ist auch schön, aber das war jetzt mal wirklich was ganz Entspanntes, was für den Kopf auch mal gut ist, so ohne großen Wettkampfgedanken einfach zu sagen, ziehe ich mal durch jetzt. Und ja.
Ich würde mal sagen, es ist Genussradfahren.
Genau. Hartes Genussradfahren. Also
ja,
schon
aber
anspruchsvoll.
Natürlich ist es anspruchsvoll, ganz klar. Aber es ist schon Genussradfahren.
Und man spürt sich auch wieder. Ja. Das muss dann dieser ganze Sportscheiß, den wir hier alle so machen, wir Sportler, egal auf welchem Niveau, wenn einer nur das erste Mal seine 50 Kilometer fährt und noch nie vorher 50 Kilometer gefahren ist, man spürt den Körper auf einmal. Man merkt, oh, ich bin kaputt, die Beine tun weh und man kommt auch in so einen Flow vielleicht rein. Man kommt in der Natur, man vergisst den kompletten Alltag. Man denkt nicht an die an die ganzen Sachen, die einen vielleicht zu Hause stören.
Also für mich ist das auf jeden Fall so, es ist Abschalten. Und interessant finde ich auch, wenn man wirklich diese Marathongeschichten macht, dass man so viele Hochs und Tiefs hat.
Ja, ja.
Dass man teilweise denkt, es geht überhaupt gar nichts mehr, ich muss aufhören.
Genau.
Und man da aber auch wieder rauskommt.
Ja.
Wenn man ein bisschen die Ruhe bewahrt, eine Pause macht, wie wir es
genau.
Und dann auch ruhig weiterfährt und sich bewusst macht, was man eigentlich im Großen und Ganzen vorhat.
Und man weiß nie, was passiert. Am Ende hatte ich noch gute Beine und habe mich aber die 50, 60 Kilometer vorher nur gequält.
Richtig, richtig. Ja. Und das finde ich, das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz schöner Aspekt bei diesen langen Geschichten.
Gut. Vielen, vielen Dank, dass du den Spaß hier mitmachst mit dem Podcast.
Warum nicht?
Hast du, glaube ich, super gemacht. Also
vielen Dank für die Einladung.
Dich laden wir jetzt viel öfter ein. Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen, falls ihr uns bei YouTube zuguckt. Und auf jeden Fall bis nächstes Mal. Und
vielleicht sieht man sich nächstes Jahr in Ottenbach.
Genau, wir sehen uns nächstes Mal in Ottenbach. Sprecht uns gerne an, wenn ihr uns da seht. Und ja, können die sich auch für dieses Team damit anmelden? Nee, ne? Dann gewinnen die irgendwann noch.
Ja.
Müssen wir mal gucken.
Ja, doch, das geht. Das geht.
Okay, also dann allzeit gute Fahrt, egal wie viel und wohin ihr mit dem Rad fahrt und mit welchem Rad. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.